Yo Leute, hier ist Mr. Vollgas, Julian Pace und ihr hört Wrestling Talk Radio. Es gibt nur ein Gas, meine Freunde, Vollgas.
Herzlichen guten Hallo, willkommen im Wrestling Talk Radio. Wir machen heute endlich mal wieder ein Q&A hier im Wrestling Talk Radio. Das heißt, wir haben seit dem 12.12.2015, das war unser dreijähriges Jubiläum, hier im Wrestling Talk Radio haben wir kein Q&A mehr gemacht. Das heißt, es ist mal wieder Zeit dafür. Und der auch beim letzten Mal mit dabei war, der Einzige in der heutigen Runde, nein, stimmt nicht, ich war ja auch dabei. Also Jan, wir beide waren beim letzten Mal dabei. Moin.
Ja, guten Abend. Und pünktlich wie die Feuerwehr hält das erste Tor beim Fußball, was natürlich standardgemäß nebenbei laufen muss, wenn ihr Podcast aufgenommen wird.
Sehe ich anders, aber okay. Ja, geh ich mit d'accord, aber ja, ist ja klar, bei Jan muss Fussi laufen. Ja? Und das ist ja jetzt am Wochenende dann gerade wieder alles mal volle Möhre gestartet.
Ja, also. Wobei auch letzte Woche schon.
Ja, gut, das stimmt.
Im DFB-Pokal. Dank Sky mit der Premier League dann auch. Da kann man immer gleichzeitig so 5 Spiele gucken, wenn man alles dann so, wenn man dennoch The Zone dazu nimmt, naja, dann ist man dann kann man eigentlich nur noch, müsste man so 20 Monitor, so eine Monitorwand, kann man auf jedem ein anderes Spiel laufen lassen.
Das klingt total interessant für mich.
Ja, man kann natürlich auch Wrestling gucken auf 20 Monitoren. Auf jeden anderen Liga.
Drei schaffe ich ja, aber da, irgendwann setzt dann der Kopf aus. Du musst ja alles mitbekommen. Also ja, na gut, kann man machen. Gut, also Jan ist der Erste, der heute mit dabei ist. Beim letzten Mal waren Willi, Frankie und Laura noch mit dabei. Und heute ist dann bei einem dabei der Stefan. Moin.
Jaui, waui.
Das ist so klar, dass du damit jetzt immer startest.
Ja, klar.
Aber finde ich gut.
Wenn schon Marc sagt, Bray Wyatt ist mit meinem Kopf rausgekommen, dann ziehe ich das auch durch.
Kann man machen. Sonst ist bei dir alles soweit okay?
Ja, passt. Ja. Altes Gebrechen, ansonsten passt.
Gut. Wir sind auf einem Sonntag, mehr oder weniger 18 Uhr. Das heißt, immer wenn das passiert, rufe ich ganz gerne die Erinnerung, dass das unsere alte Chaka-Zeit ist. Auch wenn das gefühlt schon ein anderes Leben ist. aber es passt irgendwie immer wieder ganz gut. Ne? Und der Vierte im Bunde für heute ist Alex. Moin.
Hallöchen.
Wie geht's dir?
Mir geht es gut. Und bei mir läuft übrigens auch Fussi.
Was? Bin ich der Einzige, der hier als Banause durchgeht, oder was?
Ja, nur, ja. Weil du Pornos schaust, kann mir nichts dafür.
Ach so.
Gibt doch auch Fußball-Pornos.
Gibt's das wirklich?
Bestimmt. Ja. Fanfiction gibt's doch von allem.
Fiction, ja.
Ja. Darauf erstmal ein Getränk öffnen.
Gut, wir haben direkt im Chat die erste Frage von Chris an Alex. Alex, freust du dich darauf, mit mir ein Zimmer zu teilen?
Das Problem ist, ich weiß nicht, wie reinlich du bist, Chris, ob du schon stubenrein bist. Falls du stubenrein bist und Wert auf Hygiene legst, dann teile ich sehr gern ein Zimmer mit dir. Und natürlich, wenn du die vereinbarte Summe auch mitbringst, im Bar natürlich. Falls du es vergessen solltest, müssen wir unsere Hotelzimmer nochmal upgraden oder downgraden, je nachdem.
Ja, up oder down ist immer richtig. Ja. Deswegen macht der Xavier Woods das auch up, up, down, down.
Richtig.
Ja. Und die zweite Frage, die direkt im Live-Chat kommt, bevor wir auf die ganzen Fragen von euch eingehen, das erkläre ich gleich noch ein bisschen, hat der Rudi Rakete ebenfalls im Chat geschrieben, wie seht ihr die Gesamtsituation der WWE? Meint ihr, dass sie nun das Programm etwas knackiger angehen? Das heißt, wieder etwas weg von dem kinderfreundlicheren Programm. Jan.
Großes Jein. Erster Teil ja, zweiter Teil nein.
Okay. Ja, passt. Ja. Stefan?
Durch das, dass ja, jetzt bin ich kurz abgelenkt, weil Bayern gezogen worden ist. Durch das, dass hier viele Sponsoren im Hintergrund sind, wird es nicht mehr die neue Attitude ergeben, viel Blut, viel Gewalt und irgendwie sowas. Aber man kann ja die PG-Ära oder das PG-Produkt ein bisschen dehnen. Also es ist sicherlich mehr möglich, als bis jetzt gezeigt wurde. Das sieht man auch bei Bray Wyatt jetzt. Sowas könnte man durchaus öfters erwarten.
Mhm. Gut. Alex?
Fragst du mich, ja? ja, wir haben es ja eigentlich im NXT-Podcast mal so kurzzeitig. Ich habe da sehr viele Hoffnungen in SmackDown, dass die so den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und ich hoffe, ich glaube, dieses Raw-Produkt bleibt weiter als Entertainment-lastig. Das wird eher so bleiben für SmackDown, wenn es rein wrestlerisch ist, glaube ich. Könnte man da mal wieder reines Wrestling, mehr reines Wrestling sehen und vielleicht auch ein bisschen stiffer.
Ja, die Idee ist ja wohl, dass SmackDown so ein bisschen mit der sportlichen Ausrichtung aufgezogen werden soll. Also Wrestling, wie es früher einmal war, so vom Prinzip, dass es, dass Leute nicht sofort realisieren können, dass das komplett alles nur Show ist. Das soll wohl eine der Bedingungen sein, warum das Ganze dann zu Fox gegangen ist. Aber ich bin gespannt. Also ich sehe in beiden Produkten tatsächlich eine Art Veränderung aktuell. Und wie konsequent und auch wie langanhaltend das dann sein wird, das kann natürlich erst die Zeit zeigen. Aber im Grunde sind die Türen dafür aufgestoßen. Jetzt ist bloß die Frage, geht man auch durch oder hat man nur mal geguckt, was passiert, wie wir das probieren oder. Ich glaube, wir sind in einer Änderungsphase, deswegen ist, glaube ich, noch nicht wirklich zu erkennen, wo es hingeht, sondern man probiert sich in viele Richtungen aus und irgendwie wird das wahrscheinlich dann, ja, was ich stand jetzt, vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr, dass wir am ehesten erkennen können, okay, das ist die Änderung, die eingeschlagen wurde, oder es war alles nur ganz viel laues Lüftchen. Deswegen im Moment sehr viel Potenzial, aber wo es hingeht, ist sehr schwer zu erkennen. Also, ja, mal schauen. Grundsätzlich für die ganze Sendung aus würde ich sagen, wir müssen nicht alle immer auf alle Fragen antworten. Einige sind auch zum Teil nur an bestimmte Leute gerichtet. Aber ich glaube, also ich habe jetzt aktuell 4 Seiten Word-Dokument an Fragen. Und dementsprechend glaube ich, die Sendung wird lang genug, dass wir, glaube ich, nicht alle immer beantworten müssen. Es sei denn, irgendwer hat noch irgendwie Sonderdings, dass er noch was sagen möchte. Ansonsten reicht vielleicht manchmal auch schon, wenn die Frage ganz generell beantwortet ist von einem von uns.
Ich freue mich generell auf Indie-Fragen oder zu New Japan. Da freue ich mich.
Da hast du Verbot, du darfst dich überhaupt nicht mehr äußern dazu.
Ach nee.
Ey, AEW-Verbot hast du auch, falls du es vergessen hast.
Kölle-Kalk-Verbot, ja.
Sowieso.
Ja, gut, also wie gesagt, 4 Seiten Word-Dokument habe ich zusammengefasst. Leider sind auf Twitter keine Fragen reingekommen. Der Hashtag WTRQ&A ist weiterhin, QA ist weiterhin 0 vergeben, ja. Liebe Twitter-Menschen, also hier, die auf Twitter arbeiten.
Twitter-Händelbesitzer.
Geil, Jan. Das klingt fast besser als meins. Aber ihr könnt gerne und fürs nächste Mal und generell wird ja da jetzt für WTR Give Me 5, könnt ihr dort ja dann zukünftig auch auf Twitter arbeiten. Ansonsten sind die Fragen sowohl von unserer Facebook-Seite, Wrestling Talk Radio, und auch aus unserer Diskussionsgruppe. Und es sind mehrere Takes vom Burger mit dabei. Das heißt, ich habe Burger so ein bisschen aufgeteilt. Er hat 3 Fragenpakete geschickt. Das heißt, der Burger zieht sich über die ganze Sendung. Ja. Fangen wir aber direkt mal an und starten mit dem Ole. Ich habe eine Frage zur WCW. Im Juli 1994 debütierte Hulk Hogan beim Bash at the Beach. Warum durften Wrestler wie Hogan oder Savage unter ihrem WWF-Namen auftreten? Gab es dort keine rechtlichen Probleme mit Vince? Schöne Grüße. Wer möchte?
Ja,
WCW 94.
Eins der ersten Sachen, die ich gesehen habe damals von der WCW. Ich glaube, Matze wird mir da gleich recht geben. Relativ einfache Sachen. Damals war das halt mit den Trademarks, dass WWE alles getrademarkt hat, noch nicht so. Abgesehen davon, ich glaube, Hogan ist auch schon vorher unter seinem Namen, also da dem Hogan-Namen angetreten, teilweise woanders. Beziehungsweise hat halt das Trademark im Zweifel selber gehabt.
Ja. Ja, genau. Ich glaube, Hogan hat das selbst gehabt, aber wurde...
White Wolf irgendwie war das...
Genau, also er hatte ja innerhalb der WWE auch noch andere Gimmicks. Ich weiß, mit der blauen Hose, wo er debütiert ist, da
hieß
er noch.
Terry Boulder.
Ja, und noch irgendwas, ne? Waren mehrere. Also bevor es dann wirklich zu Hulk Hogan ging. Und als er dann bei der WWF war und auch dann, glaube ich, irgendwie auch in den Territories auftrat, war er ja schon an die WWF gebunden, aber das Namensrecht lag bei Hogan. Das Problem ist, mit Randy Savage konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also ich kann die Frage nur bedingt beantworten, würde ich sogar sagen. Weil irgendwie ist das so, das war einfach so. Ich würde am ehesten genauso sagen wie Jan, ich glaube, das gab noch keine Namensrechte. Also, dass die gecopyrighted wurden, dass man überlegt hat, dass wir einen Namen schützen müssen, dass der nach außen hinweg geht und dass das erst genau in dieser Phase nämlich sich änderte. dann ja später auch mit Nash und Hall, also Razor Ramon und Diesel. Da waren nämlich dann wiederum 2 Jahre später, waren nämlich die Namensrechte schon zum Teil geschützt. Das heißt, ich glaube, dass sogar Hogan und Randy Savage ein Umdenken innerhalb der WWF bewirkt haben. Bestätigen oder beweisen kann ich das nicht.
Das würde ja aber gegen Big Bossman sprechen, der seinen Namen zur gleichen Zeit ändern musste.
Okay. Stimmt. Musste er wirklich oder wollte er? Weiß ich gar nicht.
Nee, mussten sie.
Musste.
The Bossman oder hat er
keinen? Ja, the Boss, ja.
Dann war er ja der Heavenly Guardian, glaube ich.
Nee, Guardian Angel.
Angel. Ach, Guardian Angel, so rum.
Ja. Und dann wieder Big Baba Rogers als Teil des Dungeon of Doom. Aber ja gut, dann war es wahrscheinlich so, dass die WWE bestimmte Gimmicknamen besaß, oder? Also nicht die Rechte an dem Wrestler, sondern an bestimmten Gimmicks.
Ich denke halt persönlich, dass halt die großen Stars ihren Namen behalten durften. Also ja. Savage war vor dem Namen schon, also Randy Poffo war ja in dem Sinn unter dem Namen war er nie aktiv oder ganz früher. Und er kam ja schon als Randy Savage zur WWE oder zur WWF damals. Und deswegen durfte ich jetzt mal den Namen behalten. Und andere wurden erst in der WWF oder WWE, je nachdem, kreiert.
Ja, stimmt, ja.
Gibt natürlich auch immer noch die Unbekannte, grundsätzlich das Urheberrecht, was sich halt auch geändert haben kann, dass dann halt irgendwann das erst kam, dass sozusagen Namen offiziell getrademarkt werden durften und vorher.
Ja, genau. Ich denke, in dieser Phase hier gerade, wo, also in 94, da muss ja eine Art Umdenken gewesen sein. Da wurde ja die WCW dann am Ende größer und wurde ja dann auch am ehesten auch als Konkurrenz zur WWF gesetzt. Und dementsprechend glaube ich, dass dort komplett neue Verträge aufgesetzt wurden, die dann zum Teil auch eben Namensrechte mit beinhalteten. Was dann bisher vielleicht bloß Besitzanspruch auf den Wrestler war, wurde dann auch Namensanspruch auf den Wrestler.
Ja. Ich hätte mal gelesen, dass tatsächlich Marvel die WWF verklagt hätte wegen dem Namen Hulk, weil Marvel die Rechte am Namen Hulk hätten. Aber die haben sich wohl irgendwie geeinigt irgendwann.
Ja, das war damals, als die Realserie rauskam. Aha. Und da hat Marvel gemerkt, dass tatsächlich relativ viel Suchergebnisse, wie auch immer, wie das denn da damals lief, also dass Anfragen per Telefon und verwirrend waren, dass man tatsächlich Hulk Hogan erwartete, als die Hulk-Serie im Fernsehen startete. Und daraufhin hat Marvel angefragt bei der WWE, ob man sich dort einigen könnte, aber hat das wohl letztendlich von, wir sind uns doch zu verschieden, das sollten Leute merken, der eine ist grün, der andere ist gelb, das kriegen sie schon hin. Also das wurde tatsächlich außergerichtlich geklärt.
Ah, okay.
Aber es gab damals tatsächlich was anderes, was Marvel mit Wrestling bezogen als Klage hatte, bezieht sich am ehesten auf die WCW, denn es gab müsste sogar in der Phase sein, 93, 94, gab es einen Marvel Wrestling Comic mit der WCW und das endete ganz bitterböse.
Okay.
Also Marvel und die WCW sind sich nicht so grün gewesen dann mehr, da ging es auch um sehr viel Geld.
Ja, die WCW, glaube ich, es hat Bischof mal gesagt, die haben einfach alles genommen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Also lieber danach geschimpft werden, als vorher sich eine Abwehr erhalten wurde, hat, glaube ich, Bischof mal gesagt.
Ja. Ja, Controversy creates cash, ne? Also ja. wir kommen so lange mit etwas durch, bis wir nicht mehr damit durchkommen. Ja. Gut, dann hoffe ich, dass die Frage vom Ole einigermaßen beantwortet ist. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie irgendwo zwischen all dem, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube, richtig beantworten kann man es nicht, weil wir natürlich keine Vertragseinsicht haben. Aber ich fand die Frage gleich als Startding schon mal recht interessant, weil das war eine von denen, die ich gelesen hatte, tatsächlich schon im Vorfeld, und dachte mir so, so richtig beantworten könntest du das, glaube ich, gar nicht. Also so mit richtiger Sicherheit. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool, sowas. Aber ich glaube, dass wir das so, irgendwas davon wird stimmen, was wir jetzt gesagt haben. Ne? Gut. Dann kommt der erste Take von Burger. Und zwar, was ich den Alex immer schon mal fragen wollte. Fertig. So, dann würde mich über Matzes Gedanken zur Brit-Wrestling-Szene freuen. Dann würde ich mich über Matzes Gedanken zur Brit-Wrestling-Szene freuen. Gerne mit Fokus auf das Jetzt und später von RevPro, OTT, Riptide und Eve. Aber auch gerne zu deinen bevorzugten Ligen und oder ganz Allgemeines. Okay, das übernehme ich dann halt direkt mal ganz allein hier schnell. Ihr dürft gerne nachher noch ergänzen mit der Wrestling-Szene aus England. Ganz generell muss ich sagen, ich gucke im Moment so wenig Wrestling wie nie. Ich bin aber trotzdem bei allen Ligen, zumindest was Highlight-Clips, Ergebnisse und auch Cherry-Picking-Matches betrifft, eigentlich aktuell. Also zumindest was England betrifft. Jetzt US-Ligen kommen wir vielleicht nachher noch zu, jetzt sehe ich dann vielleicht nochmal genau, wo ich da stehe. Rev Pro bin ich relativ aktuell, OTT bin ich relativ aktuell, Riptide bin ich komplett aktuell, EVE auch. Mir gefallen die englischen Ligen immer noch richtig gut. Das sollte, glaube ich, erstmal vorweg gesagt werden. Aber sie gefallen mir nicht mehr so gut, wie sie mir mal gefallen haben. Woran das liegt, kann ich nicht so direkt ausmachen. Ich würde es aber am ehesten an mir festmachen, nicht zwangsläufig an der Qualität der Produkte. Ich bin irgendwie so ein bisschen Wrestling-müde zwischendurch, dass ich es kaum noch schaffe, komplette Shows durchzugucken. Das liegt, glaube ich, eher an mir als an den Ligen. Wenn es an den Ligen liegt, weiß ich nicht genau, warum es mich dann nicht mehr komplett catcht. Von diesen vier genannten Ligen kriegt mich Riptide im Moment am meisten. Es macht mir mit am meisten Spaß. Das ist das, was am ersten Progress vor vielen Jahren mal war, so eine ganz neue, frischere Note. Ähnliches gilt dann auch immer noch für Attack Pro, was mich auch immer noch kriegt, weil die zumindest mega interessante Wrestling-Show-Konzepte haben. Da gucke ich halt auch nicht jede Show und gucke auch nicht jede Show nach Ergebnissen, aber da gibt es so Event-Shows, die mir einfach unheimlich Spaß machen, wo Wrestler in anderen Gimmicks auftreten oder alle sind verkleidet oder was weiß ich. Sowas kriegt mich nach wie vor. Das ist dann das Wrestling, was sich nicht so ganz so ernst nimmt. Riptide hingegen hat einen wahnsinnig interessanten jungen Kader, der ungebunden ist an alle, die sonst irgendwelche Verträge aktuell vergeben auf der Welt. Dementsprechend ist von all diesen genannten Ligen hier gerade Riptide am ehesten das, was zukunftstechnisch, das war ja mit dabei, zukunftstechnisch am gesichertsten ist. Rev Pro wird Probleme kriegen über die Zeit mit ihrem Kader, wenn sie ihn nicht verändern. OTT ganz sicher sogar, wenn sie nicht weiter so gut arbeiten mit dem Nachwuchs, dass sie den Stück für Stück hochziehen, was OTT wiederum von diesen vier genannten Ligen mit am besten macht, nämlich im eigenen Nachwuchs arbeiten und damit die eigene Sicherheit für die Zukunft ja safe zu machen, dass man mit Wrestlern arbeitet, die man selbst kreiert. Riptide macht das zwar auch, aber eher durch Ergänzungsschulen von den jeweiligen Wrestlern. Also das ist die komplett Riptide-Schule. EVE ist aktuell das beste Frauenprodukt auf dem Planeten. Und das liegt schlichtweg daran, dass die englische Damenszenerie genau das ist, was vor 5 Jahren die amerikanische Damenszenerie war, nämlich mit einem Interesse von außen in das Damenwrestling, wie es vielleicht noch nie da war. Und EVE baut einen ganz hervorragenden Kader mit wechselnden Spots im Main Event. Bedingt Stories, aber vor allem eben gutes Wrestling. Und deswegen würde ich jetzt sagen, von diesen vier genannten machen mir Riptide und EVE am meisten Spaß. Rev Pro geht so ein bisschen unter ferner Liefen aktuell, bei mir zumindest. OTT sind mindestens die Main Events bei allen Shows aktuell zu empfehlen. Zukunftstechnisch? Schwierig. Da muss NXT UK mit rein genannt werden. Ich weiß nicht genau, wie das alles so läuft. Jetzt haben wir ja schon mit Defiant das erste Opfer für die UK Wrestling-Szene, haben wir ja auch in der Gruppe so ein bisschen schon hin und her geschrieben, in unserer Diskussionsgruppe. Ich würde mit vorgehaltener Hand nur sprechen, dass da NXT und WWE dran schuld sind. Ich glaube, da ist vor allem, was Defiant oder What Culture Pro Wrestling betrifft, eine Misskalkulation mit dabei und vor allem vielleicht auch ein, wir ziehen lieber den Schwanz ein, bevor uns richtig auf den Deckel gibt. Deswegen würde ich da die WWE am ehesten mit rausnehmen. Wenn wir nachher irgendwann, ich weiß nicht, was für Fragen noch kommen, Richtung US-Indie-Szene gehen, sehe ich das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Aber im Grunde wäre das so das, was ich, glaube ich, dazu sagen könnte. Wie gesagt, von einer ganz allgemeinen Aussage, ich mag das britische Wrestling immer noch am liebsten, wenn man es also jetzt auf ein Genre packt im Wrestling, mag ich das englische Wrestling nach wie vor am liebsten. Aber was Ligen betrifft, gucke ich inzwischen andere Ligen regelmäßiger und aktueller als die englischen Ligen. Bei Progress bin ich zum Beispiel fast ein Jahr hinterher. Und das ist bezeichnend. Ich glaube, da liegt es am ehesten am Progress. Dass das einfach nicht mehr das Progress ist, in das ich mich damals mal verliebt habe. Ja, also es ist, alles verändert sich, zum Teil zum Guten, zum Teil zum Schlechten. Man muss sich mit verändern und das fällt mir zum Teil, zumindest im Moment, im englischen Wrestling ein bisschen schwer, weil es ist fast egal, welche Buchstaben du dran schreibst, es sind überall dieselben Leute. Und das ist das Gute an Riptide. Das gefällt mir deswegen da ganz gut. Ich hoffe, dass das die Frage einigermaßen beantwortet. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen?
Zu RevPro kann ich nur sagen, die haben halt den Vorteil, dass sie die New Japan-Verbindung haben und wenn alle Strecke reißen, macht man halt mal wieder eine New Japan-RevPro-Show, wie letztens wie so eine komplette LIJ-Show gemacht haben. die kompletten LHL-Leute rübergeflogen haben.
Aber die war nicht wirklich gut.
Nicht gesehen, keine Ahnung.
Also, ich habe 3 Matches gesehen und das war so, keine Ahnung, halbgar.
Weißt du? Ja,
aber da setzt du dich wahrscheinlich, da setzt du dich des Drawing-Power-Elements wegen dem Publikum, ja. Dass die Leute
mit
sehen.
Mit Sicherheit. Ne? Es war ja auch so mittendrin, also da war, lief ja die Nusche-Panches, glaube ich, war kurz vorm G1. War halt einfach so mal einfach reingeschoben quasi.
Ja,
also,
genau. Aber das da ist ja auch das. Da sind wir ganz ehrlich, das ist ja das, wovon RevPro die letzten Jahre zehrt.
Richtig.
Also, ne, dass du die Namen einsetzen kannst, dass du die Ring of Honor Connection, dass du zum Teil auch die CMML Connection, die dann von wiederum New Japan und Ring of Honor kommst, da zum Teil mit einbeziehen kannst. Das ist ja das, wovon RevPro eigentlich zehrt, dass du diese ganzen Fly-Ins zu deinem doch eher, sagen wir mal ganz ehrlich, recht dünnen UK-Kader, auf den du zugreifen kannst seitens RevPro, der musst du ja verstärken. Ja. Dem musst du ja von außen zubauen, damit die Leute kommen. Weil die Leute, die du rein von RevPro aus in deinen Kader packen kannst, deine Cards packen kannst, die siehst du bei allen anderen Ligen in England auch.
Ganz genau.
Ja, und das ist eben das große Problem. Und deswegen sage ich eben, da ist das Gute an Riptide, die eben ganz viel neue Leute bauen. Klar ist es eigentlich dasselbe. Riptide ist wahrscheinlich von den Namen hier das kleinste. Na gut, Eve ist vielleicht von rein Wertigkeit her kleiner. Macht aber nicht ihre Showqualität aus. Aber dass die anderen Namen natürlich jetzt Stück für Stück auch zu diesen Ligen gehen. Die Riptide jetzt ein bisschen erstarkt oder wieder erstarkt. Da sind zum Teil Leute bei, die länger auf der UK-Szene nicht mehr so wirklich relevant waren. Die Riptide wieder ein bisschen aufbaut oder ganz generell eigentlich die England-Szene im Moment wieder ein bisschen aufbaut. Allen voran würde ich am ehesten sagen Johnny Storm und Jody Fleisch, die irgendwie gerade, weiß ich nicht, ihren 8., 9., 10. Frühling erleben. Völlig bekloppt. Das sind alles so Namen, die nie richtig weg waren, aber im Moment irgendwie diverseste Ligen mit Top-Matches beliefern. Und das ist ziemlich cool. Und da die anderen Ligen, jetzt allen voran die mit WWE in Verbindung stehen, also sei es jetzt ICW, OTT oder Progress, die haben natürlich am ehesten auch das Problem, dass sie oftmals an diesen Talentpool nicht rankommen, weil die WWE da einen Riegel vorschiebt. Ja? Und das ist etwas, was natürlich jetzt für uns, für die Zukunft, generell fürs UK-Wrestling oder auch fürs US-Indie-Wrestling mega interessant wird, wenn dort diese ganzen Ligen, die aktuell Verträge vergeben. Denn schauen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, es gab seltenst so viele Wrestling-Ligen, die Festverträge vergeben. Und dadurch wird der Talentpool für alle Ligen, die keine Festverträge vergeben, immer kleiner und kleiner. Und das wird mega interessant, wer mit diesem Nachwuchspool und dem eigenen Talentpool immer noch gut genug Shows aufziehen kann, um sich durchzusetzen. Das ist das, was wir die nächsten 1,5 bis 2 Jahre erleben werden. Wir werden wahrscheinlich über eine ganz andere Wrestling-Szene heute in einem Jahr reden, als wir es aktuell haben. Ja, vielleicht sind Ligen weg, vielleicht sind andere Ligen da, vielleicht baut sich in diesem einen Jahr eine Liga auf, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, die auf einmal dann on top ist. Ich glaube, so viel Potenzial in der generellen Wrestling-Szene weltweit gab es vielleicht sogar noch nie. Ja, denn man kann das negativ ausdrücken, ja, aber die WWE baut die ganzen Verträge zu oder AEW nimmt hier Leute weg. Oder auch MLW unterschreibt hier Leute und nimmt die uns weg oder was weiß ich. Wenn man es positiv ausdrücken will, es gibt für alle anderen Ligen einen Talentpool, der sich aus mehr als 50 Leuten befasst. Also wenn wir jetzt gucken, ne, die ganzen Verträge, die vergeben werden, sind vielleicht insgesamt 50, 60 Verträge. Also das heißt, sind maximal 50, 60 Wrestler weg. So, und was mit dem ganzen Rest? Ja? Ist ja nicht so, dass die Wrestling-Szene weltweit nur 50 Leute hätte. Ist ja Quatsch. Da sind so viele gute Leute bei und die haben jetzt alle die Möglichkeit durchzubrechen. Und deswegen sehe ich eher Potenzial als Negativität. Ja? Aber klar, ist nicht auszumachen, Stand jetzt. Deswegen mal schauen, was sich das nächste Jahr so ergibt. Und vielleicht sogar Ende des Jahres schon. Ja, wenn wir noch 4 Monate weitergucken und dann Jahresendreview. Mal schauen, ne? Was da so bei rauskommen kann. Gut. Ich denke, die Frage sollte gut genug beantwortet sein. Ja, oder Jan, Stefan, wollt ihr irgendwie was noch? Habt ihr irgendwas?
Nö.
Gut, dann machen wir weiter beim Burger. Da ich, glaube ich, vom Chef auch noch nicht zum Thema gehört habe, wie großartig auf einer Skala von 1 bis 11 findest du David Starr und Matt Taven? Es dürfen natürlich alle antworten, bin ja nicht so. Ich fange an, David Starr, da die Skala nur von 1 bis 11 geht, gebe ich, weil da steht 1 Strich 11, ich gebe minus 11. Und Matt Taven finde ich cool, aber nicht 11 cool, sondern so 8,5, 9 cool. Also ich finde, Matt Taven als Ring of Honor World Champion setzt sich durch, Stück für Stück für Stück. Ich glaube aber, er hat dasselbe Problem, was WWE mit Kofi Kingston hat. Dass er in diesem Run gerade irgendwie merkt, er ist kein Top-Draw. Das Experiment ist für den Moment und für das reine ich versuche es mal super und musste sogar gemacht werden. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Matt Taven kein World Champion ist. Er ist mehr World Champion, als es Chris Sabin bei Impact war, aber er ist trotzdem kein richtiger World Champion und es sollte möglichst bald, schnell, wie auch immer, ein anderer dorthin in diesen Spot. Jetzt ihr.
David Starr ist der vom SpongeBob. Ja.
Nein.
Ich kenne ihn nicht. Ich habe David Starr schon einmal gesehen, fand ihn da unterhaltsam, aber war es nicht so, dass ich mich nach ihm lechze oder nach seinem Wrestling. Und Taven, dafür schaue ich kein Ring of Honor. Aber da ich gerne längere Internetverbindung habe, gebe ich da die 12.
Ich möchte mal ganz kurz ergänzen, David Starr ist für mich halt wirklich so ein das Wort Overhype reicht gar nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich sehe ja Talent, ja. Keine Ahnung, ich kann auch erkennen, wenn jemand gut ist, das muss mir nicht gefallen. Ich sehe in David Starr tatsächlich gar nichts. Also, der hat eine 10-Minuten-Catchphrase, ja, wo er alles runterraddelt, was irgendwer mal irgendwie positiv über ihn gesagt hat, weil es das Einzige ist, was über ihn gesagt wird, Positives. Das muss er alles sammeln, muss er dann jedes Mal sich selber, um sich bis an den Eiern zu glocken, dann aufsagen. Ich habe keine Ahnung, wie der Mensch persönlich ist. Der soll wahnsinnig sympathisch sein. Wrestlerisch gibt er mir nichts. Und zwar wirklich nichts. Weder Promo noch In-Ring. Der ist einfach nur da. Keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Verstehe ihn halt nicht. Ist echt schade. Ich würde mal gerne von jemandem, der wirklich so ein David Starr-Fan ist, würde ich gerne mal hören, warum eigentlich? Ich krieg's nicht geschaltet. Ich sehe in dem nichts. Ist ganz komisch. Unterhaltsam war eine Zeit lang, wo das alles so losging, wo er sich mit dem aber bei Combat Zone so ein bisschen loslöste und dann als Einzelwrestler durchging und was weiß ich, da war ich eine Zeit lang gedacht, ach Mensch, das könnte ja was werden, aber dann war es irgendwie, jetzt vor allem seit 3 Jahren, immer und immer wieder dasselbe und von einem Tag auf den nächsten langweiliger könnte es fast nicht sein. Keine Ahnung, kann ich nichts mehr anfangen. Jan, du fehlst noch.
Nach hartem Überlegen, während ihr geredet habt, ist mir noch nicht eingefallen, ob ich überhaupt schon mal was von David Starr gesehen habe.
Bestimmt.
Da ich aber wir mal ein oder zwei CZW-Shows reviewed haben, wäre es möglich, dass er damit bei gewesen ist.
Durchaus, ja. Aber dann am ehesten wahrscheinlich noch im Tag-Team mit JT Dunn.
Möglich. Also wie gesagt, ich weiß, wie er aussieht und so. Bilder schon mal gesehen, aber
schon mal gut.
Wo ich mir relativ sicher bin und safe sagen kann, ich habe wahrscheinlich die letzten 3 bis 5 Jahre nichts von David Starr gesehen. Und nach dem, was ich immer so mitkriege, ist das jetzt auch kein Verlust. Ja, Matt Taven, Riesenfan, seit er damals, oh Gott, wie lange müsste das denn jetzt her sein? Wahrscheinlich auch so 13, 14 mindestens.
Jahre?
Ja, genau, damals, wo er noch... oh Gott, war er im House of Truth?
Nee.
Kingdom. Wie war das
damals? Kingdom war später.
Vorm Kingdom noch. Was? Ich weiß noch, also da gab es auch mal mit Jay Lethal da gab es gegen House of Truth, glaube ich.
Ja, er ist ja über das Top Prospect, glaube ich, ursprünglich rein, hat er relativ schnell am Anfang verloren, war aber over genug, hat dann auch Runs bekommen. Und da ist er dann erst gegen House of Truth als Face noch. Ein bisschen andere Haarfarbe, ein bisschen blonder irgendwie. Und ist dann aber relativ fix geturnt. Und dann mit der Rückkehr dann eben mit Michael Bennett dann mit dem House of Truth.
Also wie gesagt, sehr, sehr früh. Und wie gesagt, ich weiß jetzt echt nicht, wie lange das her ist. Aber es könnte halt wirklich so die Anfangszeit, wo ich dann angefangen habe, noch vorne zu gucken, was dann auch so halt so 12, 13 irgendwo gewesen sein müsste. Großer Fan von ihm.
Und also ja. 1 bis 11, was gibst du?
11 ist schon ein bisschen schwierig und 10 auch. Aber so eine 9 auf meiner persönlichen Skala passt. Würde ich schon vertreten können.
Gut. Dann haben wir wieder eine Frage abgehakt. Jetzt kommen...
Ich fehl noch.
Ach, oh, oh, entschuldige bitte, Alex. Ich dachte, du hast schon vor Stefan. Entschuldige.
Nee, ich als David Starr-Experte, weil ich ihn leider Gottes halt immer sehe, wenn ich bei der WXW bin, weil er ist ja der Dauergast. Ich glaube, ich habe
schon Star-Experte, klingt gut.
20 Matches von dem jungen Mann live gesehen. Ja, ich schließe mich eigentlich, ich mache es kurz, ich schließe mich, Matze, dir voll und ganz an. Ich habe es auch in der Facebook-Gruppe schon mehrfach geschrieben. Sorry, Börge, David Starr gibt mir halt nichts. Das ist kein schlechter Wrestler, das möchte ich auch gar nicht sagen, aber der Hype, diese Catchphrases gehen mir unglaublich auf die Nerven.
Zwischen, ja. Das geht einmal, ne? Das geht ja einmal, das geht auch zweimal, aber jedes Mal, oh komm.
Die Musik, die er in der WXW hat, geht mir auch unglaublich auf die Nerven. Auch wenn mir jetzt nicht einfällt, wie das Lied heißt, aber das kann ich euch mal irgendwann verlinken. Aber gut, haben sie eh nicht mal, weil die WXW ihre Entrances umgestellt hat, aber es ist ein anderes Thema. Ja, David Starr, gebe ich eine schöne Null. Und zu Matt Taven, auch da kann ich mich dir ganz voll und ganz anschließen, Matze. Er ist echt ein cooler Typ. Der hat sich auch unglaublich entwickelt, aber ich habe es ja auch schon mal gesagt, als Beispiel, er ist kein AJ Styles. Da fehlt ihm, er ist nicht der Top-Draw. Aber das Problem ist, ich sehe auch bei Ring of Honor grundsätzlich keinen Top-Draw mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei Ring of Honor gibt es keinen, der ein AJ Styles ist. Und Jay Lethal wäre es gerne, hat aber das Charisma von einer toten Ratte.
Ja,
das so ungefähr also, auf Kota Ibushi-Niveau.
Da kommt der Fisch später auch nochmal drauf. Ring of Honor hat ein eigenes Thema. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Frage später zum Indie-Bereich. Da kommen wir bestimmt nochmal auf Ring of Honor. Das sehe ich nämlich auch. Eine nicht ganz so rosige Zeit. Aber wie gesagt, Matt Taven würde ich gerne beim G1 sehen. Das wird ganz nett. Die CMLL-Zeit hat ihn auf jeden Fall weit gebracht, da er sich gut entwickelt. Ja, aber ich gerne mal bei New Japan. Also das würde ich gerne mal sehen. Haben wir auch bei uns in den Podcasts mehrfach erwähnt. Sven und Jan, du hast ja auch gemeint, willst du auch gerne mal sehen. Halt ohne Ring of Honor Title, das ist natürlich immer so blöd sonst, weil der G1-Sieger wird sicher nicht eigentlich der Ring of Honor Champion werden, aber gerne bei New Japan und ja, cooler Typ, aber der Main Event, das Aushängeschild von Ring of Honor, er ist nicht, da fehlt es ein bisschen. Also das würde er auch, glaube ich, nicht mehr.
Ich sag sogar ganz ehrlich, Matt Taven ist wer, der glaube ich bei der WWE besser funktionieren würde, als das bei Ring of Honor tut, aufgrund der Ausrichtung. Also ich glaube, er ist auch so jemand, der das Entertainment besser noch beherrscht, als es als sozusagen dieses pure Wrestling, wofür er Ring of Honor eigentlich immer stand.
Der das ist ja schon lange nicht mehr so, ne?
Ja, aber sagen wir mal so, die Ring of Honor Fans tun halt immer noch so, als ob es so wäre.
Ja, schon.
Und bewerten auch die Leute danach, nach dem Motto, du kannst halt wirklich das Charisma eines Turnschuhs haben, aber wenn du einen dreifachen Flickflack mit anschließendem Brainbuster hinkriegst, dann bist du Gottes Geschenk.
Ja gut, das sind ja nicht zwangsläufig die Ring of Honor Fans, das sind ja eher die jetzt zu AEW wechseln. Nö, ja. Ist so. Das meine ich ganz ernst. Also, das ist nicht der klassische Ring of Honor Fan. Ne? Also, Showcase Wrestling, das ist AEW. Wrestlings Wrestling war Ring of Honor, ist, weiß nicht, wo gibt's denn noch Wrestlings Wrestling?
Japan?
Hör auf. So viel amerikanische Einflüsse inzwischen in den Matches. Also, Catch as Catch Can, Japan, vielleicht mal New Japan 5 Jahre zurück und 10 Jahre zurück, ist ein ganz anderes Produkt. Also, gibt's nicht mehr. Also, schwierig. Sehr schwierig. Ja. Vielleicht ist es dann am ehesten noch Japan, so könnte man vielleicht sagen, wenn man es dann irgendwo vielleicht noch, ne, das wäre, aber muss ja schon Abstriche machen, das ist ja schwierig.
Der aber gut. Wenn man anderen japanischen Ligen aussieht, kann ich halt auch nicht sagen, da bin ich halt auch nicht so drin, dass die Catch-as-Catch-Can-Ligen gibt. Mhm. Ansonsten halt im Zweifel immer Sex-Selber-Matches gucken.
Ja,
da
das stimmt
am ehesten. Da hat man mehr Catch-as-Catch-Can.
Was ja dann aktuell am ehesten das, was Alex sagt, dann New Japan ist. Ne? Das ist ja halt doch wirklich mit am meisten. Und auch das, was ich jetzt so ein bisschen vom G1 dieses Jahr mitbekommen habe, sind ja vor allem auch dann die Matches dann von Zack auch wieder dann die, die es am ehesten auch so bodenlastig machen.
Ja.
Aber gut, gut, dann gehen wir in die nächste Frage, glaube ich, haben wir beantwortet. Wie gefallen euch 2019, Walter, Keith Lee, Matt Riddle, Jeff Cobb und all die anderen, die beim Year in Review noch an der Spitze standen? Alex, dann fangen wir diesmal bei dir an.
Ja, Walter macht halt da auf, wo er letztes Jahr, macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Hat er immer noch Titel, ganz viele. Ich glaube, momentan hat er 3. Progress-Title hat er, UK-Title hat er, WXW-Tag-Team-Titel hat er. Geht so weiter. Walter macht Walter-Sachen, da gibt es keine schlechten Matches. Ich liebe seine Promos, wie er mit der Carsten Beck da abgewischt hat, habe ich jetzt gesehen auf YouTube. Ganz stark, der Hausmeister Carsten Beck. War echt unterhaltsam im Team mit Ilya, finde ich ganz cool. Matt Riddle, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Der verbaut sich ja angeblich auf dem Lied ein bisschen selbst mit seinen Äußerungen, wobei ich die Äußerungen ganz cool finde. Also Goldberg kann man da ruhig mal ein paar mitgeben. Muss Und ich Jericho mal.
Eigentlich auch.
Ja.
Also nicht um am Stuhl Jericho zu rütteln, sondern einfach mal, um dem auch mal zu sagen, Cole, es gibt auch andere Meinungen. Weißt du, deswegen kann man auch mal rütteln, ja. Jericho ein bisschen rütteln.
Das ist ja völlig okay. Ich finde auch völlig okay, dass es ein Riddle macht. Also das im Vergleich zu einem Rollins, der es auf seine Art und Weise macht, die mir überhaupt nicht gefällt. Also ein Riddle macht es ganz gut. Ich bin mir so nicht so ganz sicher, ob wirklich die WWE das Richtige für Riddle ist. Ich glaube, das könnte ihm noch alles auf die Füße fallen. Momentan ist er noch bei NXT. Das ist ganz gut. Er ist, glaube ich, demnächst auch bei Progress, habe ich jetzt gesehen, mit Keith Lee im Tag-Team gegen Mustache Mountain. Das wäre so ein Match, wo ich mal wieder gerne bei Progress reingucken werde.
Wo im Main-Event übrigens Walter gegen David Starr steht.
Oh, nicht schon. Wann gewinnt eigentlich David Starr endlich sein beschissenes Match gegen Walter? Der hat schon ungefähr 30 Mal gegen Walter verloren. Diese Story fährt man auf sämtliche Ligen, egal wo sie antreten. Dieses David Starr gegen Walter Story, wo Walter jetzt irgendwie schon so 30-0 führt.
Ja, furchtbar. Echt? Aber er wird wahrscheinlich bei
über 20, glaube ich.
Irgendwann der hat ja Super Strong Style gewonnen und dadurch das Titelmatch jetzt halt im Alley Pally und eines der Matches eben das Tag-Match von Riddle und Lee gegen Mustache Mountain, was ich potenziell schon wieder in die Richtung gehe, das könnte, wenn das einigermaßen abliefert, bei dem Match des Jahreskandidat bei mir mit drin stehen.
Ja, wenn wir bei Keith Lee schon sind, der gefällt mir überhaupt nicht bei NXT, weil man auch scheinbar nichts macht mit ihm bei NXT.
Das ist Glory.
Wobei ich irgendwas gelesen, dass er jetzt einen fetten Push bekommt, weil irgendwas hat er mit Netflix am Laufen. Aber ich hab den Bericht nicht gelesen. Er soll wohl angeblich von dem Monster Push stehen.
Big Show?
Big Show hat was mit Netflix, ja, das stimmt. Aber Keith Lee weiß ich nicht. Keith Lee, aktuell eine Losing Streak. Und denn, wie wir Wrestling kennen, Losing Streaks bauen irgendwas auf.
Heel-Turn. Ich hoffe, ja. Ich habe ja schon. Keith Lee ist halt so ein Typ, den kannst du problemlos Heel oder Face turnen, weil halt auch, er ist halt, er wirkt arrogant, er ist halt charismatisch ohne Ende, aber das kannst du problemlos in die Heel-Richtung schicken oder in die Face-Richtung, aber seit er bei NXT ist, ist er jetzt auch schon fast ein Jahr, würde man behaupten.
Über ein Jahr,
also da hat er bis jetzt noch nicht viel gerissen, also weniger als ein Riddle.
Hat er ja auch gesagt im Interview, dass Limitless sein nicht mehr reichen würde. Er müsste jetzt Infinite werden.
Okay. Also,
mal gucken, was das wird.
Also gut, wie er ist, da muss man auf jeden Fall, da muss mehr kommen. Da bin ich jetzt momentan noch ein bisschen enttäuscht, aber mit dem muss man irgendwas machen. Wer weiß, was ist 4 oder 3?
Cobb. Weiter Jeff, Riddle und Cobb.
Ja, Jeff Cobb. Ja, da könnt ihr gerne mal die G1-Reviews reinhören. Der war ja im G1 gestanden und hat die ersten Wochen überhaupt nicht abgeliefert. Also das war für den Aushängeschild von Ring of Honor deutlich zu wenig. Für den PWG World Champion war es noch weniger. Er hat es hinten raus noch gerissen. Er hatte seine 3-4 Matches gegen Ishii, aber gegen Ishii gute Matches zu liefern, ist auch nicht so schwer. Gegen Goto war es auch ein gutes Match und gegen Shingo war auch ein gutes Match, aber das sind halt jetzt einfach mal Namen, da kannst du keine schlechten Matches wresteln gegen solche Herrschaften. Deswegen hat mich Jeff Cobb tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Jan hat mir noch mehr enttäuscht, das weiß ich. Aber Cobb, also da habe ich mir deutlich mehr versprochen. Habe ich auch schon live gesehen, der kann deutlich mehr und bei PWG hat er auch schon deutlich mehr abgeliefert, aber so momentan gut, Ring of Honor verfolge ich jetzt nicht so. Hat halt sein TV-Title auch, hat sein Never Open-Title von Osprey gewonnen und hat ihn aber dann ein paar Wochen später auch direkt wieder verloren. Das war auch so ein Booking, was ich absolut nicht verstehen kann. Also, Kopf, ein bisschen Enttäuschung, muss ich sagen, in dem Jahr. Leider nicht so durchgebrochen, wie ich mir erhofft habe.
Ja. Gut, dann der nächste, Stefan.
Sag mir nochmal den Namen hintereinander und ich sage, was.
Die Hälfte kennt man erst.
Walter.
Walter werde ich beim nächsten Podcast was dazu sagen. Marschiert bei UK durch und alles sehr unterhaltsam.
Keith Lee?
War lange Zeit verletzt und wie gesagt, Losing Streak und ich glaube, ein Hilton würde ihn gut tun.
Wenn man bei Lee hinten dran ein H baut und das Wort umdreht, kommt auch Heel raus. Matt Riddle?
Finde ich gut, was er macht. Und ich glaube, dass prinzipiell im Wrestling alles ein Work ist. Drum kann es nur gut sein, wenn ihr mit Legenden ein bisschen aneinander gerät.
Das also, mit Jericho sehe ich übrigens auch komplett als Work. Also,
ja. Durch das, dass ja WWE und AEW zusammenarbeiten, sehe ich da auch kein Problem.
Gut, letztes ist Jeff Cobb.
Kann ich nicht viel dazu sagen.
Gut, dann dasselbe mit Jan. Rückwärts, Jeff Cobb?
Ist mir vollkommen egal.
Okay,
war's, also, okay. Ja? War's vorm G1 eigentlich schon? Aber in der Gruppe hat man halt gedacht, hey, da klatscht es wenigstens. Ja, sagen wir es mal so, bei ihm hat man am wenigsten geklatscht.
Das mag sein, ja. Okay, Matt Riddle?
Finde ich gut, mag ich. hab irgendwo schon mal, ich glaube, es könnte beim letzten Podcast gewesen sein, beim Roundtable zum SummerSlam, da hatten wir mal kurz ihn auch angeschnitten. Die Doku, da gab es mal so eine 30-Minuten-Doku über seinen Anfang bei der WWE. So mit Umzug und sowas. Also auch im Privaten scheint er sehr ein sympathischer Kerl zu sein. Ich mag ihn und irgendwann möchte ich das Match mit Lesnar sehen.
Oder Goldberg, beides.
Ja.
Und schon. Ja.
Wen hatten wir jetzt noch?
Vorletzte. Keith Lee.
Keith Lee, finde ich gut. Vor allem gegen Dijak, immer noch eins meiner Lieblingsmatches von NXT. Und ich habe da so Gerüchte gehört, die beiden sollen nochmal aneinander geraten in den nächsten Wochen. Und das Match soll ähnlich qualitativ vielleicht sogar nochmal und ein paar Sachen definitiv gucken sollen ihr.
Es war ein bisschen blöd, also ich werde jetzt nicht sagen, was passiert ist, aber im aktuellen Taping gibt es das Match. Die Rückkehr von Dijak, Dijakovic, also hier, ihr wisst schon, Dijak. Und Keith Lee prallen im aktuellen Taping wieder aufeinander, weil Dijak wieder fit ist.
Ja, weil es auch nicht überraschend ist, weil es letzte Woche unentschieden.
Genau, und sollte dann eigentlich fortgesetzt werden, dann kam die Verletzung.
Ja.
Das sollte sogar zu einem Takeover getragen werden und ist ja dann daneben gegangen. Ne, also
ich wundere es, dass Dijak schon wieder fit ist. Ich habe gesagt, der fällt länger aus, deshalb freut es mich, dass er wieder da ist.
Ich finde es gut, ja. Gut, und der letzte ist Walter.
Ich habe vor der NXT-Zeit von ihm nichts gesehen. Und bisher gefällt es mir.
Okay.
Ja, vielleicht ein bisschen zu dominant. Ja. Aber das ist halt auch so sein Ding. Das ist halt wieder so ein bisschen so dieses Ding wie, mit Abstrichen, ja, so vergleichbar mit einer Shayna Baszler bei NXT jetzt. Eigentlich zu dominant für die Division. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer jetzt da mal
richtig
als Gegner ihn dann mal besiegen soll, außer es ist dann halt so ein Ding, da besiegt ihn jetzt jemand und dann geht er halt vielleicht woanders hin, weil wäre halt so heimer so ein Zufallssieg, wird dann halt auch schwierig.
Kandidat dafür, meiner Meinung nach, wäre übrigens Jordan Devlin bei NXT UK. Fände ich ziemlich cool. Ja. Gut, dann mache ich mal selber jetzt hier die Liste. Natürlich sind das vier Namen, die bei mir, jetzt weil wir auch ein bisschen über Jahresendreview und sowas gesprochen haben, sind das natürlich vier Namen, von denen ich persönlich immer sehr viel erwartet habe und auch wahrscheinlich immer erwarten werde. Fangen wir mit Cobb an, der für mich am ehesten unter Ferner Liefen im Moment ein bisschen läuft. Das, was ich noch mit am besten finde, ist das, was bei Ring of Honor stattfindet. Deswegen mal auf was Positives wieder gesprochen über Ring of Honor, was im Moment nicht mehr so häufig passiert. Schade eigentlich, aber vielleicht kommen wir noch irgendwie noch eine Frage dazu. Da kann ich das ein bisschen weiter ausbauen. Ist irgendwie, keine Ahnung, kann das nicht richtig erklären. Er war halt mit dieser ganzen, also wenn wir jetzt vor allem diese Generation, Lee Riddle Cobb, das ist ja eine ganze Generation Indie Wrestling gewesen, eine Zeit lang, die ganzen Ligen getragen haben. Und wenn wir dann auch gucken, dass die natürlich jeweils in ihren Matches wahnsinnig dominant waren und miteinander, gegeneinander oder was auch immer, Dijak noch mit rein, da hast du ja schon Tag-Matches von diesen vier gehabt, die waren einfach wahnsinnig gut. Ja? Wenn du danach gehst, liefern alle drei nicht auf dem Level ab, wie sie es abgeliefert haben, als wir es noch erwartet hatten, das könnte passieren. Nicht Cobb, nicht Riddle und nicht Lee. Von den Vieren würde ich aber am ehesten sagen, Cobb noch am wenigsten. Liegt nicht am Level, auf dem er sich befindet, sondern einfach an seinem Gefühl, ich habe manchmal überhaupt keine Lust und dementsprechend mache ich alles sloppy. Das ist sehr schade. Denn auch wenn ich keinen Bock habe, kann ich trotzdem noch sauber arbeiten. Ja? Keine Ahnung. Guck dir Michael Elgin an. Der hat auch manchmal keinen Bock und den mögen auch ganz viele nicht, aber der liefert wenigstens immer ab. Also der macht zumindest keine Fehler oder das wisst ihr, wie ich meine, ne? Also anders. Riddle hat ein bisschen Stagnationsprobleme, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber er stagniert halt irgendwie und ist mit so viel Hype reingekommen und jetzt ist halt die Entwicklung des Charakters innerhalb von NXT. Und genau, das ist gerade die Veränderung. Er kriegt mehr Substanz für seinen Charakter. Also er ist nicht diese unschlagbare Maschine. Er hat schon Niederlagen gezogen. Jetzt aktuell das mit Dane, was ihn auch wieder verwundbar macht, weil irgendwie gefühlt Dane ja die Kontrolle über ihn hat. Das ist also eine ganz neue Note, die wir oftmals im Indie-Wrestling für Matt Riddle gar nicht so unbedingt gesehen haben. Klar, da mal verloren. Aber dann gab es ein Rückmatch und da war er wieder mega dominant und hat alles wieder ausgemerzt. Das heißt, er war eigentlich im Independent-Wrestling mehr oder weniger unantastbar. Und selbiges gilt ja eigentlich auch für Keith Lee. Und das macht es sehr schwierig, diese beiden jetzt irgendwie Stand jetzt zu bewerten. Denn Riddle hat wenigstens noch gute Matches, gute Präsenz im Produkt, während Keith Lee, abgesehen von den Squash-Matches, die er arbeitet, eigentlich nicht so wirklich abliefert. Das vielleicht Beste war jetzt noch das mit Damian Priest, also dem ehemaligen Punishment Martinez, aber vorher waren ja alle Squash-Matches. Und das kann man irgendwie gefühlt gar nicht richtig bewerten. Deswegen ist Keith Lee am ehesten der auch bei mir persönlich in meiner Lookout for in 2019 ganz weit oben stand, der mich Stand jetzt am ehesten enttäuscht. Kann er selber was dafür? Ich glaube gar nicht mal. Weil der NXT-Kader ist so voll, wo soll denn noch ein Keith Lee hin? Ja, soll er jetzt einfach dann machst aus einem Triple Threat ein Fatal Four-Way um den North American Title, einfach nur das Keith Lee drinsteckt, macht ja auch keinen Sinn. Das heißt, du musst da irgendwas umbauen. Und wenn du wirklich dann Richtung Oktober aus NXT ein 2-Stunden-Produkt machst, vielleicht ist das die Möglichkeit, dass solche Leute auch wieder ein bisschen mehr Präsenz bekommen. Dann werden die Pay-Per-Views vielleicht länger, nicht mehr generell 2,5 Stunden, vielleicht sondern 3,5 Stunden, hast ein Match mehr, nicht 5, sondern 6 oder vielleicht sogar 7 Matches, ein Match mehr für solche Leute und dann baust du das Stück für Stück rund. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Jahr NXT und Keith Lee hat noch kein Takeover-Match. Das ist bezeichnend. Ja, er hat Pre-Show-Matches, die innerhalb des Takeover-Rahmens aufgezeichnet werden, aber er hat noch kein reines Takeover-Match. Walter, würde ich am ehesten sagen, macht da weiter, wo er im generell Indie-Wrestling, US-Indie oder UK-Indie-Wrestling aufgehört hat, oder generell in Europa, aber ein bisschen runtergefahren. Das gefällt mir nicht alles komplett, aber immer noch gut genug, dass ich noch keine Bedenken habe. So, denke ich, kann ich da am ehesten drumherum reden. Ja, das mit der WXW, dass Ilja und Walter jetzt Tag Champions sind und dann auch so eine Promo so vom Build-up wie damals CM Punk mit der WWE, sie sind die Bösen, weil sie bei der WWE sind. Sowas funktioniert halt generell im Wrestling ganz gut. Die Promos sind stark genug, dass mir das gefällt. Ansonsten, wenn wir dann aufs NXT-Produkt gucken, auf NXT-UK-Produkt, ist er einfach wahnsinnig dominant. Das Stable mit Imperium um sich herum gefällt mir richtig gut. Logisch, weil Axel mit bei ist. Aber hab nicht wirklich was zu meckern. Also zu meckern hätte ich von all den Vieren am ehesten an Cobb und Lee. Aber alles nicht wirklich bedenkenswert, weil ich glaube, Cobb könnte Richtung Final Battle, Richtung World Title gehen bei Ring of Honor. Riddle hat ein Build-up, den wir noch nicht erkennen, wo er hingeht. Lee hat wahrscheinlich ein Build-up, den wir noch nicht erkennen. Und Walter ist Progress Champion, NXT UK Champion und WXW Tag Team Champion. Hallo, Ding, WXW, wunderbar gut. Ja? Also dementsprechend glaube ich, für die vier haben wir nicht wirklich Sorgen. Vielleicht nur so ein bisschen Halskratzen. Ja. Gut, nächstes. Wie haben sich eure Watch-Out-For-Kandidaten gemacht? Damit sind gemeint die Look-Out-For in 2019 Prospects. Habt ihr auf dem Radar, was ihr gemacht habt? Ich habe nämlich tatsächlich gerade nachgeschlagen, was ich hatte.
Ich weiß nur einen bei mir.
Also ich hatte Matt Riddle, Keith Lee und Ace Romero. Das macht es mir jetzt gerade gleich, weil ich über zwei von denen gerade gesprochen habe. Mache ich noch Ace Romero mit rein, von dem ich gar nichts mehr gesehen habe. Abgesehen von der Battle Royale bei AEW, der Over the Budget oder wie auch immer das da hieß, ne? Mhm. Ansonsten habe ich, glaube ich, von Ace Romero abseits von einem Tag-Match mit Marco Stunt in 2019 bisher gar nichts gesehen. Das heißt, er läuft in meinem Cherry-Picking unter ferner Liefen. Erklärung habe ich nicht. Weiß ich nicht, warum. Kann ich nicht erklären. Also, am ehesten würde ich sagen, so ein bisschen den Hype nicht gerecht geworden oder ich wollte zu viel Hype. I don't know. Alex?
Ich habe jetzt eigentlich noch Bandido auf dem Schirm. Es ist schwierig momentan, sich bei Ring of Honor großartig zu profilieren irgendwie. Es läuft halt alles nicht so ganz rund. Die ganze Lifeblood-Story, die man da aus dem Boden gestampft hat, funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also er ist ja mit drin. Die läuft zwar irgendwie noch, also offiziell tritt er ja auf mit Haskins, aber ist halt blöd gelaufen. Tennant Dashwood ist weg. Der Finley hat sich verletzt, der war weg. Juice Robinson hat keinen Bock mehr auf Ring of Honor, ist auch weg. Also das hat alles nicht so ganz funktioniert. Was ich mal erhofft habe, was auch so eingetreten ist, er hat seinen Fuß.
DJ Black ist mit rein, ne? In diese Lifeblood.
Das kann sein, ja. Mhm. Was ich mal hofft habe, was auch eingetreten ist, er hat seinen Fuß bei New Japan in die Tür bekommen, hat ja das Best of the Super Junior geworkt, teilweise gut, teilweise, ja, viel Licht, ein bisschen Schatten war mir dabei, aber hat sich gut präsentiert, ist ja jetzt auch, da freue ich mich sehr drauf, ist ja auch bei der WXW mit Flamita beim Tag Team Festival, da werde ich den jungen Mann mit Sicherheit ein Shirt abkaufen. der hat sich gut gemacht. Die anderen kann ich mich leider nicht mehr erinnern, wenn ich da auf der Kette hatte. Also es ist schade. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich habe
ja. Ich hatte gehofft, dass wir in unserer Datei das drin haben. Haben wir aber nicht. Ich werde mal ganz kurz sagen, was die Top 3 waren. Wrestler, auf die man in 2018 achten sollte. Mist, ich habe die falsche geöffnet.
Nee. Ich glaube, ich hätte Kota Ibushi auf jeden Fall mit drin, der das G1 gewonnen. Nee. Mehr sage ich dazu nicht.
Ich glaube, das ist falsch. Aleister Black, Drew McIntyre und Walter haben dieses Jahr gewonnen. Ja, also das letztes Jahr gewonnen sozusagen. Danach Adam Cole, Brian Pillman Jr., Matt Riddle, Lucky Kid, Pac, Tony Storm, MJF, Andrade, Keith Lee, Bianca Belair, El Fantasmo, Ace Romero, Arrows of Hungary, Bobby Guns, Fabian Eichner, Jay White, Kota Ibushi, Bandido, Brody King, Ricochet, Cody, Eddie Dennis, Marco Stunt, Marcel Bartel, Matt Taven, Ronda Rousey, Ilya Dragunov, Julian Pace, Punishment Martinez, Rouge, Shingo Takagi, Taiji Ishimori, Timothy Thatcher, Tom Lawler, Barbaro, KW Mario, jedes Mal wieder, Eli Drake und ganz viele ohne Punkte. Also irgendwer davon habt ihr auf jeden Fall genannt. Das waren so die, ich meine, das ist immer noch das Who's Who, ne? Kann man sagen, guck mal, zwischendurch Lucky Kid da zwischendrin gesehen, der hat Karat gewonnen dieses Jahr.
Ja, und schon. Ist im Battle of Los Angeles.
Ja, ist jetzt im Bola, genau. Ziemlich cool. Lucky,
way to go. Vor Lucky Kid gegen A-Kid in der ersten Runde.
Die ja, Kids. Stimmt.
Die Kids.
Ja. Die Kids. New Kids on the Block. Ja. Yes. Stefan, wie ist es bei dir? Weißt du noch ungefähr?
Ich weiß überhaupt nichts, aber ich kann immer. Ja, bleibe ich mir wenigstens treu. Zu den drei vorne waren, Walter läuft noch sehr gut. Aleister Black, wird ein bisschen rausgehalten, aber wird, wenn dann, auch stark dargestellt. Und der dritte war Drew McIntyre, ja, der ist auch nicht gerade langweilig momentan. Aber der große Durchbruch hat vielleicht bis auf Walter noch keiner geschafft.
Chaka. Gut, Jan?
Ich habe keine Ahnung, wen ich hatte. Aber von den Namen wollen sich meine Top 3 mit McIntyre, Black und Jay White zum Beispiel sehr wahrscheinlich an für mich. Aleister wartet vielleicht im Moment noch ein bisschen viel. Auf Leute, die klopfen.
Pick a fight with me.
Ja, da ist halt im Moment halt noch nicht so richtig losgegangen, sag ich mal. Aber bei NXT hat er sich halt auch mehr oder weniger auserzählt. Er hatte die großen Leute durch. Man kann ja nicht mit jedem denn da so eine Drei-Jahres-Fehde machen, wie es ein Johnny Gargano da laufen hat. McIntyre, da fehlt die letzte Sprosse der Leiter noch. Ob die dieses Jahr noch kommt?
Wird der König?
Nee. Braucht es nicht.
Nein, ich bräuchte das schon.
Nee.
Er wird ja nicht aufgebaut. Mit dem König wäre instant aufgebaut. Das ist alles mal nur halbgar wieder. Das Wort sehr gerne gesehen im Moment.
Ja, da habe ich schon während des SummerSlam-Reviews gesagt, fände ich gut, aber es wäre der zweite schottische König. Dann gibt es den großen Thronfolgekrieg und sowas wird immer blutig. Wen hatten wir jetzt noch? Ach, Jay White.
Übrigens ist der Film total zu empfehlen, der letzte König von Schottland.
Ja, das ist richtig. Hat allerdings sehr wenig mit Schottland zu tun. Was viele dann vielleicht wieder verwirrt.
Ja, doch, Anfang schon.
Anfang schon, ja.
Ja.
Egal, auf jeden Fall ist der Film gut. So, weiter.
Ja, und Jay White hat, kann man wahrscheinlich ohne Umschweife sagen, die Erwartungen mehr als erfüllt und wahrscheinlich sogar deutlich übertroffen. Da es ja schon geklappt hat mit dem großen Titel, auch wenn er nicht so lange haben durfte. Eigentlich
ja, Finale vom Climax jetzt, ne?
Ja, eigentlich auch die einzig richtige Wahl gewesen wäre, das Ding zu gewinnen. Weil die anderen beiden möglichen Leute, die da hätten gewinnen können, beziehungsweise vielleicht haben vor Wrestle Kingdom wahrscheinlich sich so schwer verletzen, dass sie 3 Jahre ausfallen. Aber hey, dann kann er immerhin nachrücken. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und Alex weint direkt schon. 3 Jahre ohne Kota. Das hält ja, auch Alex gar nicht durch.
Ey, nicht das erste Mal.
Alex hat übrigens einen lustigen Kommentar gesehen. Irgendwie, war das auf YouTube oder in der Facebook-Gruppe? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dass jemand sich darauf freut, wenn die Royal Quest-Shows da... Ah, ich rede mit Alex und Alex ist gar nicht da. Verdammt, ich vergesse das. Ich werde Alex nachher nochmal anschreiben. Er hat ja geschrieben, dass er gerade kurz weg ist. Ich mache das gleich nachher nochmal. Ja? Gut, aber dann, Jan, habe ich eine Frage an dich direkt. Vom Epic Fabian auf Twitch gerade. Wie viele der WrestleMania-Wochenend-Shows, die du gebucht hast, hast du gesehen?
Bisher? Eine?
WrestleMania. Nein.
Nein?
Nicht WrestleMania.
Und den anderen?
Ja, okay.
Es war die Shikara Show.
Okay.
Die habe ich komplett gesehen.
Sehr gut.
Weil da, sag ich mal, auch storyrelevante Sachen passieren sollten, die dann vielleicht nicht so wirklich passiert sind oder halt so interessant war, dass wenn man vorher gewusst hätte, dass das passiert, man sich auch gesagt hätte, ja, warum kündigt ihr das überhaupt an?
Stimmt. Ja, gut, passiert. Aber wir haben ja trotzdem immer noch einen vollen Schedule. Ne? Wir haben ja jetzt diesmal sogar auf Mittwoch nochmal ausgewichen mit dem Release. Also es gibt nie zu wenig Podcasts bei uns, glaube ich. Also wir haben immer mehr Möglichkeiten als tatsächliche Release-Tage. Ne?
Ja. Also ich kann jetzt schon mal ankündigen, es wird demnächst, also so innerhalb der nächsten 3 Monate, hoffentlich, mal wieder einen etwas tellerrandigen Tellerrand geben. Da hat sich Nicole schon bereit erklärt.
Genau. Gut, dann bleiben wir noch mal gleich beim Fabian noch eine Frage, nämlich, was sind zukünftig geplante Formate im WTR? Das kann ich, glaube ich, am ehesten übernehmen und sag einfach mal für den Moment nichts weiter. Wir hatten vor 2 Monaten hatten wir eine Teamsitzung. Wir haben morgen, also für euch das Datum wäre dann der 19. August, dass wir ein weiteres Teammeeting haben. Aber tatsächlich ist das nicht geplant. Wir haben das so gelöst, dass wir die Formate, die wir weniger bedient haben die letzten Jahre, wie unter anderem, tada, heute das Q&A, was eben seit 2015 Pause hatte, dass wir von den Formaten, die wir nämlich effektiv schon haben, wieder ein bisschen mehr machen wollen. Das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall auch im Laufe des Jahres noch ein weiteres Final Countdown. Wir haben die Teaminterviews wieder zurückgeholt. Neue Formate in dem Sinne braucht es eigentlich nicht, weil wir die Bandbreite von dem, was wir können und was wir wollen, schon gut abgedeckt haben. Was wir aber zukünftig machen wollen, was jetzt so Stück für Stück für Stück immer so ein bisschen weiter sich durchsetzen wird, dass wir mehr weg von den klassischen Review-Shows gehen und wieder mehr hin zu dem über Wrestling reden Podcast gehen wollen. Ja, das ist nicht eine Änderung mit Knack und wir machen das anders, sondern wir werden das Stück für Stück für Stück für Stück. Habt ihr vielleicht schon gemerkt ein bisschen, vielleicht nicht, aber das ist die Idee. Neue Formate sind nicht geplant, aber Fabian zum Beispiel, wenn du jetzt eine Idee hast für ein Format, was uns stehen würde, dann sind wir für Anregungen natürlich immer offen. Ja, also wenn ihr was habt, was ihr gerne von uns hören wollen würdet, was ihr meint, das könnten wir mal probieren oder was auch immer, dann gerne her damit. Ja? Gut. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Fabian, nämlich beste Show des SummerSlam-Wochenendes.
Die beantworte ich gleich. Ich habe nur 2 Shows gesehen, NXT und den SummerSlam, und ich fand, ich glaube, einer der wenigen NXT besser.
Ich habe 5 Shows gesehen, NXT.
Du hast 5 Shows gesehen und meinst NXT. Was hast du noch gesehen?
Alle 3 G1-Shows.
Ach so.
Okay. Also Tag 17, 18 und 19 sozusagen.
Ich habe 3 gesehen, also 2,5. Ich habe ein bisschen was vom G1 gesehen. Am ehesten, was mich halt nicht wirklich abholt. Schwierig. Das Problem ist, dass mir der Main Event von NXT so gut gefallen hat, dass das halt gefühlt über allem steht. Und deswegen würde ich auch am ehesten zu NXT tendieren. Fand den SummerSlam aber echt stark. Ich hatte bei Bray Wyatt sowohl Gänsehaut als auch Pippi in den Augen. Das hat Wrestling lange nicht geschafft. Hat mir richtig gut gefallen. Also, ne? Schmaler Grat. Schmaler Grat. Aber hab tatsächlich in der Woche jetzt auch noch nichts aufholen können. Die nächsten Wochen werden sowieso recht stressig. Das heißt, bis ich irgendwann auf Höhe des SummerSlams bin, was da noch an Show stattfand, dann, ja. Obwohl, ich hab noch die Damen-Show gesehen. Diese Kooperationsshow von Eve, Shine, oh, wir waren da alles mit drin, Schimmer. Ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Fierce Female ist, glaube ich, auch noch mit drin. Das habe ich auch noch gesehen. Die war auch richtig gut. Naja, gut. Ja, dann, würde ich sagen, haben wir da einen Haken hinter. Dann bleiben wir mal nochmal im Chat. Ich habe nämlich hier noch ein paar Fragen, die dazugekommen sind. Gehen wir wieder zu Rudi Rakete. Wie ist die Hierarchie in der WWE eigentlich aufgeteilt? Was geschieht, wenn Vince nicht mehr ist? Wer übernimmt und wie wäre die Machtverteilung? Ich würde mal jetzt vorsichtig sagen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir wissen es nicht ganz genau. Wie auch, wir stecken nicht mit drin. Eine generelle Machtverteilung, wenn Vince nicht mehr da wäre, würde am ehesten natürlich bei der Familie bleiben. Ich glaube nicht, dass die Zuarbeiter, die aktuell sowieso nicht namentlich genannt werden, dann on top wären. Ich denke, man würde die Zuarbeiter weiterhin in ihrer Position lassen und die Top-Position umbesetzen, also nicht Nachrückformat, sondern eben Aufrückformat. Und dementsprechend würde ich sagen, es bleibt dann am ehesten in der Hand von Triple H und Stephanie. Wie die tatsächliche Hierarchie ist, wenn wir dem allen so Glauben schenken können, was dort im Internet gesagt, geschrieben wird, dann ist Vince derjenige, der das letzte Wort hat. Das macht aber auch absolut Sinn. Es gibt aktuell 4 Hauptschreiberlinge mit 2, die zu Vince damit gehen, angeblich, und 3, die es jeweils absegnen. 2 bei Raw, 1 bei SmackDown. Wie genau das dann alles so aufgeteilt ist, wissen wir nicht, glaube ich. Können wir, glaube ich, nie zu 100% beantworten. Und das wäre das Hierarchische. Ich denke, am Ende ist wichtig, Vince ganz oben, dann kommt der Rest der Familie. Auf derselben Ebene, vielleicht ein kleines bisschen tiefer, kommen die effektiv auch in ihrer Position Zuarbeiter und Zuredner und Aufarbeiter. Darunter sind die ganzen Leute, die das Storytelling, bevor es zu Vince geht, überprüfen. Darunter sind die, die die Matches aufteilen und vor Vince überprüfen. Und darunter sind alle anderen, also was dann jeweils wieder hierarchisch ist. Schreiber, Zuschreiber, Zuzuschreiber. Und darunter ist der ganze Rest. Macht das am ehesten Sinn? Ich glaube, das macht am ehesten Sinn. Wollt ihr was ergänzen?
Vince wird uns alle überleben. Also keine Utopie. Der wird 100. Also werden noch lange, lange Freude haben an Genetic Jackhammer.
Ja, ansonsten kann man ja sich da so ein bisschen auch orientieren, wer in der Firma welche Position sozusagen innehat. Das ist ja im Zweifel aufgrund der Börsennotierung auch einsehbar. Da könnte man dann vielleicht auch ablesen, wer im Zweifel erstmal übernehmen würde. Für den Fall, dass Vince urplötzlich die Limousine explodiert. Wäre ja auch nicht das erste Mal.
Ja, das ist richtig.
So. Wahrscheinlich das Tagesgeschäft, dafür wird es wahrscheinlich irgendwie einen offiziellen Vize geben. Und halt so wirklich die Lenkung, wie Matze gesagt hat. Ich meine, Steph und Hunter haben ja nicht umsonst auch nicht gerade niedrige Positionen in der Firma.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie es bei Shane ist. Ich glaube, der ist hier nicht so richtig drin. Der mittlerweile vielleicht was gekriegt hat, aber.
Ja, gut. Dann eine Ergänzung vom Mers Dong. Truth Martini war mal der Manager von Matt Taven, als er Television Champion war. Aber das war nicht House of Truth, bin ich der Meinung. Also, ja, Truth Martini, ja. Ich habe aber gerade noch nachgeschaut, in der Liste vom House of Tools ist Matt Taven nicht mit drin. Um die Frage von vorher nochmal so ein bisschen zu komplettieren. Dann schreibt Merstonk noch All Japan, wäre wahrscheinlich auch die Frage, wo wir noch Catch as Catch Can Wrestling sehen. Kann ich nicht wirklich sagen. Ich habe von All Japan wirklich nur Cherry Picking, guck vielleicht ein Match im Jahr oder 2. Kann ich nicht wirklich was zu sagen, muss ich gestehen. Ist bei mir unter Ferner liefen inzwischen.
Also ich bin, kann ich auch sagen, bin zwar in den japanischen anderen Ligen so ein bisschen immer mal so Ergebnisse, guckt man dann mal ab und zu mal so. Aber da ist halt auch wieder das große Problem mit dem, ich sag mal, zumindest einigermaßen legal mal was gucken, ist dann halt häufig schwierig. Da ist ja schon, also DDT, die haben ja ein offiziellen Streaming-Dienst. Aber da sind halt auch vieles halt immer sehr, sehr schwierig, dann Sachen auch zu gucken. Weshalb denn am Ende dann auch meistens dabei bleibt, dass ich dann denke, wenn ich dann irgendwo mal höre, hey, die Show war nicht schlecht, ja, aber kommt man nirgendwo so richtig ran. Ja. Außer halt die inoffiziellen Seiten. Und dann denkt man sich, ja, nee, komm. Man hat genug so anderes zu gucken.
Das stimmt. Und als nächste Anmerkung noch von Barry Vanilla. Doch, ich finde, 2 Podcasts in der Woche sind zu wenig. Naja. aus meiner Sicht gesagt, nein, bitte nicht. Ich bin tatsächlich zum Teil auch mit diesen 2 Podcasts schon ein bisschen überlastet. Also von dem Abarbeiten. Also ich rede ja relativ wenig, das ist ja eher gesundheitstechnisch bedingt, aber ich bin ganz froh, dass wir von den 3 Podcasts in der Woche weg sind, weil das zum Teil wahnsinnig stressig für mich war. Ja. In dieser Woche jetzt, in der letzten Woche war es, ne? Also genau, in der aktuellen haben wir ja 4, da haben wir 3 rausgehauen, also den Mittwoch mit reingenommen, um NXT mit rauszuhauen. War es jetzt nicht so stressig, weil ich das gut aufgeteilt hatte, aber ganz generell sind mir tatsächlich 3 Releases pro Woche und dann eben auch konstant jede Woche 3 raushauen, ist mir tatsächlich zu viel. So mal eins zwischendurch finde ich das jetzt gar nicht mehr so schlimm, aber ich bin ganz zufrieden, dass wir auf 2 runtergegangen sind. War ja auch meine Anregung, dass wir runtergehen. Gut, dann bleiben wir noch einmal im Chat, weil gerade eine neue Frage dazugekommen ist, nämlich nochmal vom Rudi Rakete. The Fiend ist für mich momentan das heißeste Eisen bei WWE. Wie seht ihr den Charakter und welche Zukunft könnte ihm bevorstehen, bezogen auf Stories und Titel? Ich fange an. Ich finde es super geil, habe ich eben schon gesagt, beim SummerSlam. Sowohl Gänsehaut als auch ein bisschen Pipi in den Augen, Freudentränen, wenn Dinge funktionieren, die aufgebaut werden und wenn die Idee, die man dort scheinbar hat, so gut klappt, der ganze Charakter ist so rund. Ich habe da Kleinigkeiten gesehen, die ich einfach so großartig finde, wie die verschränkten Hände. Vorher waren die Hände offen, follow the buzzard, jetzt sind die verschränkt, keiner darf mir mehr beitreten. Let me in, nicht mehr ich gehe rein, sondern ihr müsst mich reinlassen. Veränderungen zum vorigen Bray Wyatt-Charakter, Kleinigkeiten, die ich super, super geil finde. Diese ganzen Plüschfiguren im Firefly Funhouse finde ich super cool, wie die integriert werden. Die haben alle eine Wirkung, haben alle ein metaphorisches Standing und haben viel mehr Interpretationswert, als wir, glaube ich, bisher erkennen, zum größten Teil sogar. Und der ganze Charakter, wie er jetzt aufgetreten ist beim SummerSlam, einfach nur super, super geil. Was die Zukunft betrifft, klar, schwierig, Potenzial und noch ein Nöcher. Jetzt die Frage, kommt irgendwann wer dazwischen wieder von den Investoren, die dann sagen, hier Genickbruch geht gar nicht. Ja, wie er mit Finn Balor beim SummerSlam gemacht hat, das ist ein Spot, der könnte gecallt werden von irgendwem, weiß ich, Snickers oder so, gefällt nicht, dass das passiert, das müsst ihr ändern. Mal schauen. Ansonsten ist der Charakter einfach nur super, super geil, mega unterhaltsam, wahrscheinlich das Beste, was die WWE aktuell zu bieten hat und ich bin very all in. Titel braucht es bisher nicht, wenn, dann muss es aber gleich was Höheres sein. Ein Midcard-Titel passt zu dem Gimmick nicht, es muss der höchste werden im jeweiligen Brand. Also, ja, mal schauen. Wollt ihr was ergänzen? Jan?
Ich glaube, der Taker-Vergleich würde sich hier ganz gut anbringen lassen. Mhm. Der halt auch, wie du gerade gesagt hast, also ein Taker mit dem IC-Titel irgendwie nicht so, ne? Mhm. und wobei ich sage, also wie auch beim Taker, so Titel überhaupt ist jetzt nicht unbedingt was ganz oben auf der To-Do-Liste steht. Mhm. Sondern eher so, wenn es passt, dann ja, aber vielleicht auch nicht so.
Ja, gut. Stefan?
Ich habe eigentlich alles gesagt. Wird man sehen, was da rauskommt, auf alle Fälle. Wenn sie es richtig machen und wenn die Fans dahinter bleiben, dann kann es was sehr Großes werden.
Mhm. Okay, Alex, willst du was ergänzen?
Ja, ist Bray Wyatt, Potenzial ist da, wird man aber wieder schön gegen die Wand fahren.
Was?
Du bist viel zu negativ. Seit Bray Wyatt in der WWE ist riesiges Potenzial da. Man fängt immer gut an mit Bray Wyatt und denkt so, jetzt ist es soweit und man wird wieder gegen die Wand fahren.
Ja, über kurz oder lang bestimmt. Weil Wrestling ja, irgendwann über kurz oder lang immer gegen die Wand fährt.
Ja, also es kann natürlich jetzt auch ein Jahr gut gehen, das will ich jetzt auch gerade nicht ausschließen. Es kann auch länger mal gut laufen. Ich gönne ich ja auch Bray Wyatt, weil der hat dann echt. Ja, für das, was er kann und wie man ihn dann halt, was er eigentlich schon alles gemacht hat, hätte er eigentlich schon längst irgendwie so Undertaker-Niveau irgendwo erreichen müssen. So von der Mystik her etc. Jetzt schon der Nachfolger vom Undertaker sein müssen eigentlich, aber hat man halt leider immer gegen die Wand gefahren. Deswegen, ja, Gimmick ist geil, die Maske ist geil, kommt alles gut rüber. Bray Wyatt kann sowas.
Die neue Lampe ist toll.
Die Lampe ist auch toll. Bray Wyatt kann sowas, keine Frage, aber man muss halt mal, das muss halt auch mal irgendwann dauerhaft funktionieren. Nicht halt über ein Jahr oder zwei Jahre, sondern ich möchte halt mal so einen neuen mystischen Charakter haben über 10 Jahre. Und da muss man sich halt dementsprechend auch neue Storylines ausdenken. Also ich habe es mit dem Undertaker auch gemacht. Dann wurde also, halt vom ist normalen. Nicht mehr
zeitgemäß, Alex. Also.
Ja, das Long-Term-Booking.
Ja, nee, Long-Term-Booking ist das eine, aber Schnelllebigkeit der Welt und des Wrestlings ist das andere. Du kannst nicht beides unter einen Hut kriegen, glaube ich.
Ja, aber den Undertaker haben wir ja auch irgendwann mal vom Totengräber dann so langsam in, er war kurz der Phantom-Undertaker und dann hat lange zu diesem Satanisten-Undertaker und das fand ich dann ganz cool eigentlich.
Aber da gab es nicht das böse Internet, die alles sofort kaputt geredet haben, wenn das passiert.
Ja, und vor allem halt wesentlich weniger Shows allgemein.
Ja, das ist richtig, ja.
Also, weniger Investoren, die Einfluss nehmen aufs Produkt. Generell einfach viel weniger äußere Einflüsse auf deine Idee vom Produkt, die du hast.
Also wahrscheinlich konntest du Mitte der 90er die Taker-Auftritte, bist du wahrscheinlich am Ende des Jahres nicht mal locker nicht mal auf einen pro Woche gekommen. Mhm. Wenn du das heutzutage machen würdest, dass ein Bray Wyatt nur alle 2-3 Wochen in den TV-Shows zählt schon teilweise, wenn da mal jemand eine Woche mal nicht da ist, dass auf einmal da Morten Cetera geschrien wird. Und bei Bray Wyatt auch schon erstmal wieder jeder Anführungsstriche Journalist erstmal einen fetten Artikel raushauen muss, was eigentlich mit Bray Wyatt ist. Also das.
Obwohl ich das zum Beispiel mit Roman Reigns, dass er nicht beim SummerSlam dabei war, für sehr gefährlich halte. Simple Erklärung ist, er wurde beworben. Er war im Trailer, er war auf den Plakaten, er war in der Annonce für die Halle und er war nicht da.
Schlecht.
Das darfst du nicht machen. Das ist eigentlich, also ich könnte mir vorstellen, dass vor allem die Amis, die alles einklagen, da wird es garantiert eine Menge an Leuten gegeben haben, wo die Kinder ihren Roman sehen wollten und die Eltern waren enttäuscht, ihr Kind war nicht, ihr war nicht glücklich, ich will mein Geld zurück. Und völlig legitim, weil er war in den Annoncen mit drin. Er war in den Werbespots, in der PR-Abteilung, was auch immer, missgebaut.
Da gibt es einen netten Vergleich, um ins Fußball mal reinzugehen. Juventus Turin mit Ronaldo hatte einen PR-Termin in China. Ronaldo wurde beworben fürs Spiel, war aber nicht da oder er hat nicht gespielt. Jetzt wird Juventus Turin teilweise verklagt, weil die halt Ronaldo sehen wollten.
Ja.
Deswegen haben wir die Karten geholt.
Prinzip. Ja, absolut. Ja, mhm. Ja, ist halt schwierig, ne? Darfst nicht machen. Wie gesagt, guck mal, er war ja, wenn wir jetzt ganz genau sind, er war sogar beim SummerSlam, im Opening-Video vom SummerSlam war er drin. Und zwar nicht wenig präsent. Ja. Und dann ihn nicht bei der Show zu bringen, puh. Lass ihn wenigstens irgendwo auftauchen, Backstage. Von mir aus lassen nochmal attackiert werden. Aber gar nicht? Uiuiui. Mutig.
Ja, hat Vince wieder das Skript kurz davor zu wissen.
Ja, aber zum Negativen, weil er ist ja Roman. Also das macht ja dann auch wieder keinen Sinn. Das ist, glaube ich, eine Idee, dass er nicht dabei gewesen. Ne? Aber ich weiß nicht. Also ist mutig, wie gesagt. Ne? Und mein Fall würde sogar eher mit falsch antworten, weil. Wenn du ihn bewirbst, dann musst du ihn wenigstens irgendwo bringen. Und sei es bloß für 2 Minuten, dass er Backstage von A nach B läuft. Dann ist er wenigstens da. Ja, aber gut. Das ist bloß meine Auffassung von, ja, Dinge, die du bewirbst, musst du auch einhalten. Vor allem eben, wie gesagt, wieder mit den äußeren Einflüssen. Irgendwer kommt, dem das garantiert missfällt. Ja, und völlig zu Recht in dem Fall sogar. Gut, Alex, ich hatte vorher, als ich noch realisiert habe, dass du noch nicht da bist, hatte ich eine Frage für dich. Und zwar habe ich im Chat nämlich vor ein paar Tagen, also entweder auf YouTube oder auf Facebook habe ich das gelesen und fand das mega witzig, dass jemand geschrieben hatte, dass er sich darauf freut, wenn du bei der UK-Show von New Japan im Publikum sitzt und die Kamera drüber fährt und sich alle wundern, warum Ricochet da ist.
Ja, ich habe ja drüber geschrieben, weil Ricochet diese Wrestling is Forever Cap auf, die setze ich mal auch auf und setze mir noch so eine schöne Brille auf. Und dann hoffe ich, dass ich dann den Banner bekomme. WWE Superstar Ricochet.
Das wäre mega witzig. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist mein Highlight von der Show jetzt schon. Gut.
Und der Rest wird sich dann fragen, warum neben Ricochet ein Mann ohne Hose saß.
Ja, hat hoffentlich die Hosen angehalten.
Das lasse ich euch. Ja? Aber wahrscheinlich werdet ihr wenn ihr euch da auszieht mittendrin, dann werdet ihr wahrscheinlich alle verwiesen. Also von dem her müsst ihr euch da gar keine großen Gedanken machen. Rudi ergänzt noch, ich vergleiche das neu erfundene Gimmick von The Fiend sehr mit dem Joker-Sting damals von TNA. Kann ich mitgehen, zumindest was die Neuerfindung eines Charakters betrifft. Ne? Alles andere wird sich zeigen, weil der Joker-Sting bei TNA war weitaus langlebiger, als der bis aktuelle Bray Wyatt-Charakter Fiend ist. Alles andere wird sich zeigen. Dann Barry Vanilla. Wann wird es Time Machines zu WrestleMania 1, Survivor Series 87, Royal Rumble 88 und SummerSlam 88 geben? Kurze Antwort von mir, irgendwann. Ich kann es nicht sagen, ist geplant. Auf jeden Fall sind alle auf dem Radar, jeweils die Opening, also die ersten Shows von diesen Events auf jeden Fall zu machen. Aber Stand jetzt eben, wir haben noch andere Sachen. Die nächste Time Machine ist übrigens die zum SummerSlam 91. Ja, das findet noch diese Woche statt. Könnt ihr euch für Donnerstag vormerken, live, und sonst für die Folgewoche, glaube ich, dann released. Ja? Gut, gehen wir weiter durch die Fragen. Wir haben noch ein paar. Wir sind nämlich noch nicht mal durch den zweiten Fragesteller durch. Ja? Genau. Würdet ihr den repetitiv verwendeten Satz NXT Takeovers liefern immer ab in 2019 immer noch unterschreiben? Wir sind noch beim Burger. Alex?
Ja.
Oh, Jan macht schon A. Jan macht schon A. Ja, okay. Fertig?
Ja, ich sag auch ja.
Auch fertig?
99% ja.
Okay, das ist leicht. Ich sag auch ja, ich ergänze aber auch noch nein.
Das sage ich vielleicht noch.
Weil Baum, ja. Nee, die simple Erklärung ist, in Gänze sind die Takeovers zum Teil nicht mehr komplett so abholend, wie sie es mal waren. Aber es sind immer Matches bei, die herausragend sind, die herausstechen und dann jeweils in einem Kalenderjahr immer noch die besten des jeweiligen Kalenderjahres sind. Und deswegen gilt eine Verallgemeinerung, dass Takeovers abliefern, ja, aber nicht für die komplette Card mehr, nein. Deswegen,
der,
ne?
Der ja letzte und nein. Wurde ja von uns, also von uns allen, Nicole und Basti, als gut befunden, aber einfach nicht mehr das hohe Standard, was man mal hatte.
Weil natürlich auch der Wrestling-Fan wahnsinnig verwöhnt inzwischen ist.
Ja,
man wurde aufgegeben. Ja? Wenn wir sogar gucken, dass die Full-Sale-Fans kaum noch abfeiern, was dort geliefert wurde, wenn wir zum Beispiel auf das Breakout-Turnier gucken, ja, da sind Leute drin, also 8 oder also zumindest 6 Leute, die auf jeden Fall erwartet wurden bei den NXT-Fans, und dann läuft dieses Breakout-Turnier und die Fans sitzen auf ihren Händen. Dann läuft auch was falsch. Da können die im Ring gar nichts dafür. Ja, aber gut, Toronto, jetzt, wenn wir jetzt auf selbst Wochenende gucken, das war ja völlig für die Katz. Also die haben sich alles versaut für die nächsten Jahre, glaube ich, was Pay-Per-Views betrifft. So ein Kackpublikum, ey. Meine Fresse. Naja, Kanada halt. So. Ja, dann würde ich sagen, nächste. Was war der letzte gute Film, den ihr gesehen habt? Endgame.
Würde ich fast mitgehen. Ich habe noch den neuen Fast and Furious Spin-Off gesehen. Hobbs & Shaw mit The Rock und Roman Reigns. Fand ich unterhaltsam. Kann man sich angucken.
Absolut lustig. Also,
ich bin halt großartige Sprüche. Ich bin halt großer Fan von Jason Statham, weil er habe ich durch alle Filme 10-fach gesehen, glaube ich, inzwischen bin ich großer Fan von ihm, und er macht halt Spaß mit The Rock. So dieses, das funktioniert einfach, weil es einfach zwei größten Actionstars momentan so sind, glaube ich, so in der Filmindustrie, und wenn die dann gegeneinander sind, das hat schon Spaß gemacht. Und ja, als alter Wrestling-Fan, The Rock sehe ich halt auch immer gern, also das macht schon Spaß, auch in The Rock auf der Leinwand, das funktioniert einfach. Dieses Charisma, was der einfach hat. Ja, Roman Reigns hat jetzt nicht gebraucht, aber weil ich ja wieder viel darüber aufgeregt habe, das war während seiner Chemo-Phase, die ich auf die Film drehe, muss ich sagen, er hat, glaube ich, im ganzen Film nur eine 2 Minuten zu sehen. Er hat noch ein Spear gezeigt und einen Samoan Drop im Film. Und das Ura gab es natürlich auch. Aber mehr, er war meistens im Hintergrund, er hat jetzt keine Riesenrolle.
Aber Superman, ja. Punch gab es auch.
Nein.
Glaube ich. Mit?
Ich glaube, hätte ich jetzt nicht gesehen. Das Ura hat er, das war diese ja. Ganz bekannte
mit
das Bild, war, das hat er im Film überhaupt nicht gesehen, weil du nur das Gesicht gesehen hast. Die ganze Pose hast du nur auf Twitter gesehen, dieses Bild. Aber den würde ich nur empfehlen. Wer darauf steht. Ansonsten den neuen König der Löwen bin ich nicht warm geworden, überhaupt die ganzen Realverfilmungen von Disney. Also Aladdin fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. König der Löwen war besser, aber ist für mich auch ein bisschen sehr viel Hype dahinter.
Ich fand aber die bisherigen, gemacht. Die ich gesehen habe, ganz gut. Aladdin und König der Löwen habe ich noch nicht gesehen. Aladdin gucken wir wahrscheinlich irgendwie die nächsten Tage. König der Löwen dann, wenn es auf Blu-ray eben rauskommt. Und liebe Freunde, ich habe bei uns in der Gruppe habe ich es gesehen, bei Basti und auch generell. Der Blu-ray heißt nicht blau. Das E muss weg. Das ist eine Blu-ray. Ja. Mit U. Das ist nur, weil die Marke blau ist. Die kann auch eine schwarze Hülle sein. Das ist einfach ein Zufall. Ich habe die neuen beiden noch nicht gesehen. Aber Dumbo zum Beispiel haben wir im Kino gesehen. Fanden wir richtig gut. Ich mag die Realverfilmung ganz gerne. Dschungelbuch fand ich auch stark. Ich finde das schön, dass die Filme, mit denen wir halt irgendwie groß geworden sind, als Zeichentrick, wie auch immer, inzwischen als Realverfilmungen laufen. Und das sieht alles so schön aus. Und das macht irgendwie Spaß. Aber wie gesagt, König der Löwen habe ich noch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Aber ja, wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir noch Wir geguckt. Also Us, den neuen von dem Let Me In-Typen.
Ja.
Nee, nicht Let Me In.
Doch.
Get Out. Beides. Genau das Gegenteil. Kloppt. Ich hab den Fiend-Charakter im Kopf. Nee. Aber der war auch gut. Also, das war jetzt nicht so richtig Grusel, sondern einfach so Psycho-Element. Das hat schon Spaß gemacht. Also, kein Überfilm, aber immer noch ein guter Film, den man gesehen haben kann. Ja. Und ich fand Hard Powder gut. Ich habe gerade geguckt, was ich letztens geguckt habe. Hard Powder mit Liam Neeson, wo der Trailer übrigens komplett verwirrend ist und die Szenen, die im Trailer laufen, komplett anders in der Reihenfolge im Film laufen. Und du denkst dir so, es ist ein ganz anderer Film, wenn du die ganzen Ausschnitte aneinander reißt. Aber der war echt gut. Und das Highlight von dem Film ist, dass jeder, der stirbt, einen kurzen Bildschirm bekommt mit dem Namen, wann er gestorben ist und am besten noch durch was. Ja, genau, durch was auch noch. Und das ist zum Teil so lustig, weil es gibt irgendwie eine Szene, wo dann ganz viele Leute sterben und dann bam, 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 kommt ja auf den Bildschirm geklatscht, die ganzen Namen. Also es ist eigentlich kein lustiger Film, aber es ist ein schwarzhumorig und Liam Neeson geht irgendwie gefühlt immer. Jan, was hast du als letztes so geguckt?
Ich bin gerade hart am Überlegen. ich hatte einen Film jetzt gesehen, da ging es um die um Neil Armstrong. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, wie der hieß. Den habe ich nach der Hälfte abgebrochen.
Der wurde zum Mond, mit Ryan Gosling, wo er zum Mond
fliegt. Ja.
Ja, trocken. Aber ja. Gut gemacht, aber es war mir. Aber ich habe mir geguckt, aber war mir auch zu trocken. Also da ja, kann also, ich verstehen, dass du abgebrochen hast.
Obwohl ich halt so das Thema eigentlich ganz gut fand. Da fand ich zum Beispiel, wie hieß der mit den drei, mit den Damen, ich glaube Hidden Figures. Wo es um die ersten Frauen geht, die bei der NASA, sag mal, richtige Jobs machen und nicht nur Sekretärin. Aber das ist schon eine Weile her. Der letzte, wo ich sagen kann, wo ich mich erinnern kann, dass ich ihn gesehen habe und der mir gefallen hat, war Mac mit Jason Statham. Kurzzusammenfassung, der weiße Hai auf Steroide.
Ein Megalodon.
Genau.
Ja. Gibt's aber angeblich wirklich.
Wenn er nicht ausgestorben wäre.
Gerüchten also heißt, er lebt noch ganz tief unter der Erde.
Ja, neben Yeti. Halt. Ja. Also Megalodon ist halt Dinosaurierzeit, ne? Und ja. Jan, meinst du Aufbruch zum Mond?
Ja, müsste.
Habe ich auch noch nicht gesehen, ist auf meiner Liste.
Wie gesagt, da ist halt der Filmstil, wie der gedreht ist, ist halt so ein ist gewöhnungsbedürftig, sag ich jetzt mal. Und war mir dann halt so langsam und dann auch so von dem, was so erzählt wird, in eine andere Richtung, als ich es erwartet habe. Das hat mich leider nicht so abgeholt. Schade.
Ja, muss ja nicht. Stefan?
Ja, ich habe jetzt die letzte Woche habe ich drei Filme angeschaut. Spider-Man Homecoming war, oder Far From Home.
Oh, der war so gut.
War wirklich super. Der ist echt wirklich ein super Film. Auch wenn Rey Mysterio kein einziges Mal Buyaka gesagt hat. König der Löwen fand ich aber überraschend gut. Hatte mir einen Spaß dabei. Hobbs & Shaw habe ich auch gesehen. War auch voll zum Lachen, also wirklich gut. Und vielleicht den besten Film dieses Jahr war wahrscheinlich wie bei jedem Endgame, wobei ich aber Infinity War besser fand. Okay. Und ich freue mich dieses Jahr auf alle Fälle noch auf Star Wars und jetzt kommt noch bald Es. Und
Es?
Ja, ja.
Es. Es. It. Teil
2. Es Teil 2. Was damals im Film, in einem Film gemacht wurde, wurde jetzt aufgesplittet.
Nee, es waren vorher auch zwei Filme.
Was?
Ja. Es war ja eigentlich.
Da musstest du die DVD drehen. Also ich habe die DVD daheim, da musstest du die drehen. Da war also auf beiden Seiten Film.
Aber es war trotzdem ein Film.
Es gab zwei Varianten. Das war eigentlich, in den USA war das ein Fernsehfilm, ja. Der zwei Teile war. Es gab aber halt auch einen Zusammenschnitt zu einem Film.
Okay. Ja, okay, macht Sinn. Also auf jeden Fall, ne? Die erste Jugend und dann später nochmal das jetzt aufgesplittet. Den ersten fand ich schon gut von dem neuen It. Und freue mich auf den zweiten. Also, ja, mal gucken. Vielleicht sogar im Kino. Mal schauen. Ansonsten steht bei mir als nächstes Green Book an, wenn wir dabei bleiben wollen. Der soll richtig gut sein. Also mal schauen. Ja, aber darum geht es ja jetzt auch nicht wirklich, was wir noch gucken werden, sondern was wir gesehen haben. Bleiben wir dabei, nämlich bei multimedialem Zeug. Welche Serien schaut ihr gerade, Stefan?
Irgendwie gar keine. Ich versuche jetzt, ich bin nicht so der Serientyp. Ich glaube, ich habe immer noch die letzte Staffel von How I Met Your Mother gesehen. Früher war ich ein riesen Fan von Scrubs, aber wenn da mal wieder die neue Staffel rauskommt, was ja irgendwie gerüchtet wird, bin ich natürlich auch all in, aber so bin ich kein Serienfan. Ich, wenn ich was anschaue, ist das Family Guy oder ich hole zurzeit Star Wars Rebels nach. Mhm. Aber sonst wirklich nichts.
Ja, gut, ich bin ein großer Serienjunkie. Jan, wir machen das Thema jetzt gleich auf, ne? Wir reden jetzt gleich für die nächste Stunde einfach weiter. Alex?
Heute frisch angefangen habe ich mir auf Amazon Prime The Purge, die Serie zu den Filmen angeguckt. Mhm. Hälfte durch. Dragon Ball Super habe ich jetzt endlich mal angefangen. Grüße an Sven an der Stelle. Und natürlich noch Haus des Geldes Staffel 3 und Stranger Things Staffel 3. Beste Serie in dem Jahr, würde ich jetzt schon mal unterschreiben.
Okay. Gute Sachen mit dabei. Wir gucken gerade aktuell Gotham Staffel 4. Ja. Ich habe mit Punisher angefangen, bin noch ein bisschen weiter zurück bei den Netflix-Marvel-Serien, gucke die halt chronologisch, bin jetzt beim Punisher, fand ich die ersten Folgen auch bisher richtig gut und bin bei Bull in Staffel 3. Das sind die drei, die ich jetzt aktuell so mehr oder weniger gucke. Wir haben mit OA zweiter Staffel, steht in den Startlöchern und ansonsten müsste das soweit stimmen. Überleg gerade, ob irgendwas fehlt. Family Guy, was Stefan gesagt hat, gucke ich in der Regel zum Einschlafen. Habe ich, also nicht, weil es langweilig ist, sondern weil ich das geht einfach immer und das ist genauso zum Runterkommen wie ganz gut. Habe ich letztes Jahr ungefähr selbe Zeit, habe ich angefangen von vorne anzugucken und bin jetzt aktuell Ende der dritten Staffel. Also ich brauche ein bisschen länger, aber ich gucke halt dieses Mal gucke ich komplett alles durch, weil ich habe so viele Folgen gesehen, habe aber, glaube ich, die Serie noch nie so mehr oder weniger am Stück alle Folgen chronologisch geguckt. Und genau das ist jetzt gerade der Plan. Langzeitplan natürlich für die nächsten Jahre, aber da bin ich jetzt aktuell in Staffel 3. Und ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne Modern Family weitergucken, habe ich bisher nicht hinbekommen. Und wenn ich länger in der Badewanne liege, gucke ich aktuell die Batman Animated Series komplett durch. Die wurde remastered vor 2 Jahren und die gucke ich mir gerade komplett nochmal neu an, auch komplett chronologisch. Bin dort relativ Ende der ersten Staffel inzwischen von 3. Das ist das, was ich aktuell an Serien gucke. Jan?
Grey's Anatomy, weil gucke ich halt seit Anfang an. Bull bin ich schon durch mit, ich glaube, es müsste Staffel 3 jetzt sein. Uh-huh. Gott, wie heißt er denn? The Wookie?
Oh, ja, okay, fand ich nicht so gut.
Wie heißt er denn? Den Captain aus Firefly oder auch von Castle. Und sonst sehr Nathan viel... Nathan Fillion, genau.
Dass ich mir einen Namen merken kann, völlig beklagt. Ich hab's überhaupt nicht drauf, aber den habe ich irgendwie, weiß auch nicht warum. Firefly und Castle sind halt Lieblingsserien, ne?
Ja, und ansonsten ist bei mir natürlich der japanische Markt da ganz weit vorne. Meine Empfehlung der aktuellen Saison definitiv Dr. Stone, Firefight, heißt der auf Deutsch Firefight?
Ich glaube. Auf Deutsch vor allem.
Ich glaube, der Manga heißt auf Deutsch auch so, ja. Ansonsten im Japanischen zumindest... Laut meinem hier Ennen no Shubutai oder so ähnlich ausgesprochen. Are You Lost ist auch sehr nett. Auch wenn er leider ein bisschen kurz ist. Dann Danmachi natürlich Staffel 2. Oder die deutsche Variante. Gott, wie ist die deutsche Variante? Im Englischen ist es Is it wrong to pick up a girl in a dungeon? Ja, es ist falsch, was heißt ein Dungeon auf Deutsch?
Kerker?
Naja, nicht Kerker, es ist ja mehr so Höhlen, ne, wie du es halt auch aus Spielen kennst. So ein Dungeon halt, Verlies, Labyrinth-Ding, wo Monster so sind.
Ja, Höhle passt am ehesten.
Ja, ist es falsch, da Mädels aufzureißen. Was haben wir noch? Kanata no Astra. Ich glaube, da ist der englische Titel Lost in Space. Was ein bisschen verwirrend ist, weil es halt auch mindestens einen Film und glaube ich sogar eine Serie gibt, die Lost in Space heißt.
Die aber beide aufeinander basieren. Also Lost in Space Serie basiert auf dem Film und dementsprechend. Ist auch gut, ist auch gut. Also
und ist auch ein ähnliches Konzept bei dem Anime. Okay. Ein paar Leute verschlägt es in den Weltraum und sie müssen jetzt irgendwie zurück. Das Konzept ist ähnlich, habe ich das Gefühl gerade. Woher da wohl der Name kommt. Das sind jetzt so die wichtigen. Ansonsten kann man halt wirklich immer so sagen bei mir, was gerade in Japan aktuell läuft, im Zweifel gucke ich es. Oder habe zumindest die erste Folge gesehen und dann weiter entschieden.
Okay, dann haben wir die Frage, glaube ich, auch abgehakt. Ich baue zwischendurch eine aus dem Chat mit ein, weil wir immer noch nicht durch Burgers-Fragen durch sind, noch längst nicht sogar. Kota Ibushi ist ja nun Triple Crown Gewinner. In welche Richtung geht es nun aus eurer Sicht für ihn bei New Japan? Da nehme ich mich komplett raus, aber die Frage kommt von Rudi Rakete. Alex.
Ja, als Fanboy gebe ich auch zu, er hätte sich den Titel schon verdient. Ne? Ich habe ja im nach wie vor eine Theorie, die habe ich auf Sven am Tag vor dem Finale noch geschrieben, beziehungsweise habe ich auch in der Opening Bell zum G1 auch erzählt. Es wird ja immer noch diese kleine Story mit Naito gefahren, er möchte ja gerne Doppel-Champion sein. Naito ist ja momentan IC-Champion und es gibt zwei Varianten, dass Ibushi gewinnt tatsächlich bei Wrestle Kingdom den Titel, Naito verteidigt und es gibt wirklich einen Titel, Titel gegen Titelmatch quasi, beide Titel stehen auf dem Spiel und Naito gewinnt das Ding. Oder, weil es halt auch Kota Ibushi in der Pressekonferenz am nächsten Tag angekündigt hat, ja, G1 sind ja zwei Tage, am ersten Tag hole ich den Titel von Okada und dann gehe ich am nächsten Tag gegen Naito. Das klingt zwar ziemlich hanebüchen, aber mich würde es nicht wundern, wenn man das wirklich macht. Also könnte es dann wirklich das Ende werden. Ibushi mit zwei Titeln dasteht nach Wrestle Kingdom oder Naito mit zwei Titeln. Ich glaube, es könnte eins von den beiden Richtungen gehen, wobei wir ja auch in G1, im Finalshow-Review, mal ein bisschen drüber diskutiert haben, wo es mit Naito eigentlich hingeht. Und schwierig momentan, der Charakter Naito, weil der hat klipp und klar gesagt, er hat keinen Bock, 10 Jahre noch zu wrestlen, er geht jetzt wieder Vollgas und wrestelt halt noch 3 Jahre. Und deswegen ist halt die Sache, ob man so jemand mit so einer Aussage, wenn er es wirklich ernst gemeint hat, wirklich dann den höchsten Titel geben möchte, wenn man eh weiß, der setzt noch seine ganze Gesundheit aufs Spiel und stirbt wahrscheinlich noch im Ring, wenn es so weitergeht, ob man dann lieber die Nummer sicher macht und dann halt doch eher Kota Ibushi oder halt wieder ein Okada oder wenn alle Strecke reisen, Jan, jetzt weghören, doch nochmal auf den Tanahashi setzt. Aber Jay White ist ja auch schon in den Startlöchern, also ja. Aber ich glaube, die Richtung könnte es tatsächlich gehen, Doppel-Champion Ibushi oder eben dann, er verliert den Titel dann gegen Naito.
Okay. Dann, möchte einer beiden noch was ergänzen?
Ich hoffe, es geht für ihn nicht in den Rollstuhl, genauso wie es für Naito. Aber wenn sie das nächste Mal aufeinander clashen, dann besteht die Gefahr, dass vielleicht irgendwas passiert, was keiner will.
Jan, du hast gelacht.
Also
nicht bei eben bei Stefan, sondern bei Alex Aussage vorher.
Sollten bei Wrestle Kingdom entweder Ibushi oder Naito beide Titel haben, am Ende wäre das ungefähr so, wie wenn Jinder Mahal alle Singles-Titel der WWE gewinnen würde.
Also absolut wahrscheinlich, alles klar, ich verstehe.
Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt nicht mal sagen, aber es dauert mal so, in dem Fall wäre es anstatt mir, wäre es dann Alex, der sich freut, aber wahrscheinlich einer erstmal nur der wenigen, die das dann auch längerfristig vielleicht gut finden. Es werden vielleicht erstmal so einen Moment so, ach du Jemini, was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich spätestens 2 Monate später müssen dann alle Titel vakantiert werden, weil egal wer von beiden sich dann so verletzt bei einer Titelverteidigung, weil sie dann wieder eins oben draufsetzen müssen. Ja, bei Ibushi hoffe ich, ich bete eigentlich jeden Tag dafür, dass er der Erste ist, der den Koffer verliert. Da das noch nie passiert ist, wird es mal Zeit.
Ja, muss er jetzt einmal verteidigen, ne?
Ja. Glaube. Also vielleicht
macht er freiwillig noch 2 Jahre lang, glaube ich,
das macht. Er hat so erzählt, Kenta und Evil will er auf jeden Fall verteidigen.
Ja.
Ich sag's mal so, Kenta als Doppelchampion fände ich wesentlich sympathischer.
Mhm.
Problem ist, jetzt im Bullet Club ist er halt eher die Nummer 2 nach Jay White.
Weil das wäre auch so. Vielleicht ja auch nicht mehr lange.
Weil das aber auch ein Twist wäre. Eigentlich soll Kenta das Match um den Koffer kriegen, aber der gibt das an seinen Chef weiter. Und Jay White holt sich den Sieg zurück. Ui, das wäre auch so ein Twist.
Jay White kann sich den IC-Title das Moment.
Ja, wir schauen mal. Ja, gut. Weil es rein
es bleibt spannend.
Genau. So, gehen wir weiter in den. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Hackengas machen. Ne? Wir haben schon fast 2 Stunden und wir sind jetzt bei der Hälfte von der ersten von 4 Seiten.
Ja, vielleicht dann sollten wir denn Q&A-Part aufhören und nochmal ein paar einsetzen.
Teil 2 dann in 2 Wochen einfach irgendwann.
Wir
gucken mal. So, was war das beste Match, welches ihr diese Woche sehen durftet? Ich fange an, bei mir ist es einfach, der Main Event von NXT TakeOver war für mich Wrestling wieder in Reinform. Der erste Fall erzählt die Geschichte der beiden Charaktere, die bisher aufeinander getroffen sind. Es sind so viele Elemente drin, die aufgreifen, dass die beiden sich gut kennen. Du siehst Sequenzen aus den ersten beiden Matches, die dann eben zum Teil nicht funktionieren, weil die beiden Wrestler gelernt haben. Dann gibt es einen cleveren Cliffhanger in den zweiten Fall, weil eben nicht Cole, sondern Gargano sich disqualifizieren lässt und damit in den Street Fight geht, da dann den Fall holt, nachdem er einmal Cole durch die ganze Halle vermöbelt. Und dann kommt dieser finale Fall mit diesem, ich sag mal, Lockdown-Käfig, den wir von TNA kennen, mit den Waffen im Käfig und Stachel da oben dran. Und das Ganze wird ein bisschen auf Hardcore-Schiene getrimmt. Und alles zusammen sind das 3 nahezu in sich perfekte Falls, was ein großartiges Match ergibt, was eine gute Stunde geht. Ich bin der Meinung, es hätte, egal was sonst noch stattfinden können, besser als das hier wäre es nicht geworden. Adam Cole gegen Johnny Gargano, großartig. Bisher mein Match des Jahres. Alex?
Jo, ich komme dann gleich zu meinem Match des Jahres. G1-Finale gegen Jay White, ganz großes Kino.
Dein Match gegen Jay White.
Ja.
Also, mein Match, ich gewinne den King of the Ring demnächst noch. Vielleicht
setze ich mich
dann selbst auf die Nummer 1. Nein, Ibushi gegen Jay White, G1-Finale. Podcast hören, haben wir geschwärmt. Zumindest 2 von 3 Podcastern haben geschwärmt.
Der Podcast kommt für euch, wenn ihr live gerade zuhört, kommt der morgen raus. Wenn ihr das Ding hier on Tape hört, ist das Finale, also der Roundtable zu den Tagen 17 bis 19 bereits verfügbar. Könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Ja. Stefan?
Ich bin da bei dir. Das Gargano gegen Adam Cole Match war stark. Mir gefiel nur der letzte Spot nicht, weil sich für mich da Cole nicht umdrehen darf, wenn beide kaputt sind. Er hätte auf ihm landen sollen. Das Einzige, was mir bei dem Match gestört hat. Aber ich habe auch viel Liebe, das habe ich auch im Podcast gesagt, für Trish gegen Charlotte und Rollins gegen Lesnar. Waren auch 2 hervorragende Matches.
Okay, aber Stefan, ganz einfache Erklärung, gleich um das auszuhebeln, ganz einfache Erklärung, warum landet Cole nicht schon auf Gargano? Damit der Druck auf Gargano durch die Tischplatte nicht noch größer wird und Cole nicht seitlich auf die Tischplatten fällt und sich verletzt. Ganz simple Erklärung.
Ja, nee, aber vom Logischen her. Weil wenn beide kaputt sind, aber Cole dreht sich ja nochmal. Vielleicht hätte er den rechten Arm drauflegen müssen. Ja, es ist das Haar in der Suppe suchen. Deswegen, das ist das Einzige, was mir nicht gefallen hat.
Okay. Gut. Jan?
Ja, was Mats und Stefan gesagt haben, kann man eigentlich so weit unterschreiben. Mir hat das Submission Match auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn wir jetzt mal von SummerSlam und NXT mal weggucken, Reigns gegen Buddy Murphy bei SmackDown.
Stimmt. Gut.
Das war auch richtig.
Ja. Gut. Haben wir einen Haken hinter. Dann letzte Frage aus dem ersten Take von Burger. Welcher Wrestlerin, Wrestler macht euch aktuell am meisten Spaß? Ich kann wieder direkt anfangen, weil es für mich leicht ist. Bray Wyatt. Jan.
Würde ich theoretisch nehmen, wenn ich mehr von ihm im Ring gesehen hätte aktuell.
Der Wrestler steht ja nicht im Ring.
Ja.
Also, Firefly Funhouse, die Segmente und alles, was so ist, ist ja erst ein Wrestler, also gültet.
Ja, ist ja auch okay. Und ist auf jeden Fall in Top 3 mit bei, ich nehme mal Jay White.
Okay.
Der definitiv nochmal ein Profil gewonnen hat. Auch wenn ich sehr oft lese, dass der Bart ja ganz doof aussieht. Wo ich so denke, das sagt auch nur jemand, der nicht schafft, sich ein Haarchen am Sack oder im Gesicht wachsen zu lassen. Männlichkeit erkennen halt nicht viele.
Dann jetzt, Stefan?
Ich sag Kevin Owens.
Schön. Also Alex wollen wir nicht fragen, wissen wir. Alex?
Ja, ich muss da ein paar aufziehen, da komme ich nicht drum rum. Kota Ibushi ist natürlich Nummer 1, völlig klar. Ansonsten Will Ospreay, Shingo Takagi und Tomohiro Ishii.
Okay, passt. So, dann haben wir ein paar Fragen im Chat. Mal schnell gucken. Beim G1-Finale nutzte Ibushi den Catchphrase von Nakamura und seinen damaligen. Ja, wenn man nur liest, ne? Den damaligen Finisher. Was steckt dahinter? Klärt ihr das im Roundtable oder habt ihr das aufgegriffen?
Nee, er macht das ja schon seit Ewigkeiten. Der ist halt Gruß an seinen Buddy Nakamura. Den V-Trigger hat er jetzt auch ausgepackt im Finale. Kann er Gruß an Kenny Omega. Mehr ist es nicht.
Gut. Also einfach nur eine Ehrung und fertig.
Entschuldigung, ja. Was auch und immer. Und die Fans chanten halt tatsächlich, die gehen da richtig mit. Ich habe ja im Podcast erzählt, dass die New Japan-Fans, obwohl Nakamura nicht da ist, mehr chanten mehr für Nakamura als die ganzen WWE-Leute, da wo er eigentlich im Produkt ist.
Ja, kann man machen. Gut, dann, was nervt mehr? Das neue Twitter-Design oder das neue WWE-Network-Design? 100% das WWE-Network-Design. Und nicht nur das Design, sondern die Watchlist ist weg und das Continue Watching ist weg. Gott zum Strahl.
Continue Watching, wenn du auf die Sachen drauf gehst, setzt du eigentlich da fort.
Aber wenn du mehrere Sachen guckst, musst du genau wissen, wo du warst.
Bei mir war es dabei. Zwar nicht die von vorher, sondern jetzt, die ich angefangen habe.
Aber es gibt keinen Ordner mehr, Continue Watching.
Ja, es sind halt viele Sachen weg, die ich schon geschaut habe, wo die wo die Balken weg ist, dass ich es schon gesehen habe.
Ja.
Du bist es blöd, wenn du irgendwie später einsteigen willst, weil ich habe jetzt NXT und NXT UK alles aufgeholt, was ich jetzt die letzten Wochen versäumt habe. Aber das geht schon. Man gewöhnt sich an alles.
Ja, klar. Was ich natürlich dann noch zusätzlich schwer finde, ich kann mich auf dem Laptop nicht mehr einloggen, weil der Bildschirm, der will irgendwie eine Aufforderung, die der Bildschirm ihm gerade nicht geben kann. Das heißt, das Pop-up ist in sich geblockt. Das heißt, ich kann mich auf dem Laptop nicht mehr einloggen. Das liegt wohl daran, dass die Windows 10 App demnächst auch weggeblockt wird für das Network. Das heißt, es wird nicht mehr funktionieren, sich über das Network, über die App sich einzuloggen über Windows 10. Das heißt, ich habe erste Anzeichen davon, dass das schon wegfällt. Also ich finde, das ist alles verschlimmbessert. An Design und das rein Optische gewöhne ich mich. Aber an das Fehlen der beiden Funktionen, Watchlist und Continue Watching, das soll bitte wieder zurück.
Also bei der Android-App für Handys ist Continue Watching noch da.
Weil die noch nicht geändert wurde?
Nee, das ist schon das neue ja? Design. Okay. Aber da ist das da. Also da ist halt oben, was aktuell läuft, denn Trending Now, Continue Watching, Recently Added, dann habe ich King of the Ring. Aber da ist halt ein Problem, wo ich beim Network, was ich auf jeden Fall sehe, die sind nicht überall identisch.
Die Apps. Ja, die sind in sich völlig bekloppt. Also ich habe ja nur wirklich alle drei. Ich nutze den Browser, ich nutze die App am Tablet und ich nutze die App am Handy. Und alle sehen anders aus. Und sogar die App am Laptop mit der App am Desktop-PC unterscheiden sich. Das ist doch Murks! Wer macht denn sowas? Also, macht doch ein einheitliches Design und dann ist gut. Ja, also, gut. Ist irgendwie etwas, was mich... Oh, Continue Watching ist wieder da. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Ist zwar nicht auswählbar, also ist scheinbar jetzt eingeführt worden, ne? Continue Watching ist wieder da, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass das jetzt auch viele Leute gefordert haben. Aber es ist kein Menüpunkt. Man kann es nicht auswählen. Es ist einfach nur im Network-Bildschirm ist ein Menüpunkt, durch den man durchscrollen kann, Continue Watching. Das kann ich aber nicht anklicken. Das heißt, das sind nur die seit dem Restart von dem Network wieder da. Ja. Gut, aber da haben sowieso Leute, das haben sich viele Leute beschwert darüber. Das Design an sich, wie gesagt, an das rein Optische gewöhnt man sich. Ich verstehe zwar nicht, warum da die WWE-Seite komplett mit verlinkt wird oben, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Corporate Identity-Kram, von dem ich keine Ahnung habe. Nein, verstehe ich schon. Aber nervt mich ein bisschen. Also, ne? Gut, ansonsten denke ich, alles andere, ja, neues Twitter-Design, pff, ist jetzt nicht wirklich schlechter als vorher.
Also auf meiner Android-App ist, hat sich nichts geändert.
Ja, nö. Ja, doch, ist dunkler und mehr Designpunkte, mehr Menüpunkte und ein bisschen Erklärungen. Und wie du durch die Menüs kommst, ist ein bisschen verbaut, also anders gebaut. Aber das ist jetzt nicht wirklich anders als vorher. Also nicht viel anders als vorher. Zumindest im Vergleich zum Network war das weniger Veränderungen mit drin. Ne? Gut, dann Fragen vom Chat soweit fertig und von Burgers ersten Take nehme ich auch. Dann kommen wir zur Frage von Arne. Wie findet ihr Bret Hart als Heel? Die Hart Foundation fand ich zum Schluss richtig genial. Was wäre, wenn Bret geblieben wäre? Und was, wenn Pillman noch leben würde? Wäre er eventuell noch Champ geworden in einer Fehde mit Austin? Also ganz viele Fragen. Bret als Heel, Hart Foundation, was wäre, wenn Bret geblieben wäre? Pillman noch am Leben, World Champion. Ja, dann fangst du mal am ehesten an, weil ich ja am ehesten auch deine Frage.
Naja, theoretisch außerhalb der USA und da ich außerhalb der USA bin, war Bret nie Heel. Frage 1 schon mal schwierig zu beantworten, daher. Da hatte sich ja nichts geändert. Also, ich sag's ganz ehrlich, Pillman war super und sowas. Aus heutiger Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass er World Champion geworden wäre. Und wenn Bret geblieben wäre, dann hätte es den Montreal Screwjob nicht gegeben. Aber wie lange er sich hätte halten können oben, ganz schwierig zu sagen, weil halt auch ein gewisser Umbruch ja stattgefunden hat. Ja, auch so ein bisschen so von den, ich sag mal, von den Gimmicks, von der Art des Wrestlings ist ja dann doch, hat ja dann doch relativ bald dann angefangen, sich da einiges zu ändern. Und wie gut er da reingepasst hätte, oh, ganz schwierige Sache. Mhm. Da hat man jetzt halt nur den Vergleich aus der WCW und sagen wir mal so, Bret und NWO war jetzt auch nichts, was für mich so richtig kompatibel war. Mhm. Und da kann man halt vergleichen mit die Generation X. Also gerade die denn, wenn die denn da wieder ihre Jokes da durchgezogen hätten, da hätte wahrscheinlich Bret dann auch nur geguckt und denkt, boah, was für Idioten. Der hat ihn immer vor die Füße gespuckt und sagt, das ist nicht mein Wrestling.
Also wäre Bret Hart ein nuschelnder Mensch geworden.
Ja, naja, gut. Vielleicht.
Vielleicht. Gut. Stefan.
Dann hätte es wahrscheinlich den Vince McMahon-Charakter nicht so gegeben, oder er hätte nicht den großen, oder den Mr. McMahon-Charakter, den großen Bass am Anfang bekommen. Ich glaube, mehr oder weniger wollte ihn ja Vince auch loshaben von seinem Gehalt weg, dessen, und er wollte eh auf die neue Schiene mit Shawn Michaels und so weiter. Er wäre ziemlich, ja, bedeutungslos gewesen, gemein gesagt. Zu Pillman glaube ich nicht, weil er durch seine Knöchelbrüche schon so gehandicapt war, dass sein alter Stil, den er in der WCW ausgezeigt hat, gegen Liger damals auch, dass er den nicht mehr so gehen konnte und die Zeit noch nicht reif war. Das wäre 20 Jahre später gewesen. Dann wäre ein absoluter World Title Kandidat gewesen, aber so nicht. Und war das was noch was? Ich wollte sagen, der beste Hart war eh Owen Hart, aber sonst passt es.
Achso, ja, passt schon. Alex, willst du was ergänzen?
Ja, also ich fand es grandios, die Story um Bret, damals mit der Hart Foundation, eben, dass er wirklich in Amerika der Badass-Heel war und überall anderen wurde geliebt. Das fand ich eben, ich war ja grundsätzlich, Bret war mir immer zu glatt. Das hat mir nie so ganz gefallen. Deswegen, weil es mal so eine ganz neue Facette ist, hat mir gut gefallen.
Zu glatt, sagt der Ipushi-Fan.
Das kann man nicht vergleichen. Du willst Bret Hart mit Ipushi vergleichen, ich bitte dich.
Also bei mir wird das stimmt, gehen.
Das haben wir schon klar.
Das ist unfair für Ipushi, das stimmt.
Ja, ja, ansonsten Pillman, ich glaube, an die Spitze hätte es nie geschafft. Die Fehde mit Austin wäre wohl irgendwann gekommen, maximal mal ein Übergangschampion, aber wäre wohl eher so ein Mid-Carder gewesen. Und, aber er wäre kein Austin oder Rock oder sonst jemand, also Aushängeschild der Attitude Era, glaube ich, wäre er nie gewesen, so gut wie er auch war und wie durchgegangen hat sein Charakter, weil ich mochte ihn. Nicole würde wahrscheinlich jetzt Freudentränen haben, wenn sie nicht mit dir erzählen dürfte. Aber ja, ganz an die Spitze von der WWE glaube ich nicht.
Ja, stimme ich zu. Ich glaube auch wirklich, dass das Gimmick schon hinderlich gewesen wäre, um ein World Champion zu sein. Nicht zwangsläufig der Wrestler Brian Pillman, sondern das Gimmick, in dem er sich zu dem Zeitpunkt befand und eben der Overste Brian Pillman wahrscheinlich generell war. Der beste Brian Pillman war der wrestlende Brian Pillman von den Hollywood Blondes. Der Overste war aber das mit dem Gimmick, diese Loose Cannon Prinzip. Das ist aber kein World Title Gimmick, das ist ein Midcard Title Gimmick, also IC-Titel, Tag Title, ganz sicher sogar. Aber World Title schwierig, vielleicht dann Übergangschampion in der Fehde, dass man einfach sagt, hier, Pillman kriegt den Gürtel, aber vielleicht einen Tag später holt sich Austin den direkt zurück, wie das beim King of Ring gemacht wurde mit Kane oder so, mit dem First Blood, kann man alles irgendwie lösen, dann wäre Pillman einen Tag Champion gewesen, nur um das zu machen, nämlich nicht, dass Pillman Champion wird, sondern dass Austin sich den Gürtel zurückholt und dort den Moment kreiert. Das wäre möglich gewesen, generell sehe ich eher einen Midcard-Title. Bret Hart als Heel war gut, war richtig gut sogar mitunter. Die Promos waren besser als das meiste, was er im Face-Bereich gemacht hat. Und generell diese ganze Fehde mit der Hart Foundation, die Rekrutierung und dann eben gegen das böse Amerika und so, das war eine richtig gute Story. Und ja, das wäre es eigentlich dann auch schon soweit dann von mir. Ja. Gut, dann der nächste. Der Bobby hat sich nämlich extra für unser Q&A auf Facebook registriert und einen, möchte ganz sagen, einen schönen Dankestext da in der Gruppe verfasst. Könnt ihr sehr gerne nachlesen, wenn ihr das noch nicht gelesen habt oder so. Und dann kommen auch noch ein paar Fragen dazu. Zum einen, Matze, hast du die DVDs von Cutting Deep und Crimson Mask? Wenn ja, könntest du mir Kopien davon machen. Habe es über Vimeo probiert, aber nie einen konstanten Stream gehabt und abgebrochen zu schauen. Man bekommt es leider nicht mehr zu kaufen. Und dadurch das Buch bin ich mal echt gehypt auf die Dokus. Die Frage ist ja irgendwo mit drin, ob ich das kopieren könnte. Einfache Antwort, nein. Also mache ich nicht sowas. Das ist ja, keine Ahnung. Dann schreib am besten Alex selbst mal an, also Thumbtack Jack, Alexander Bedranowski, ob er noch Ideen dafür hat. Ich würde mich da definitiv rausnehmen wollen. Ich werde hier nicht dazu aufrufen, irgendwas Illegales zu machen. Ich habe beide DVDs, ich habe beide Original. Ich habe, aber würde ich nicht machen, um Gottes Willen. Also klär das am besten mit TJ direkt. Er ist in den sozialen Medien erreichbar. Vielleicht kannst du da irgendwas mit ihm selbst lösen. Er ist da sehr erreichbar und auch, das ist ein netter Dude. Vielleicht kommt er dir irgendwie entgegen. Vielleicht hat er noch Exemplare, die er dir abbrennen kann oder so. Es ist sein Projekt, es sind seine Dokus, sind seine DVDs. Soll er entscheiden, was mit dir passiert. Das werde ich nicht machen. Ja? Und noch eine Frage. Sagt mal eure Meinung, wo ihr ROH und Impact in den nächsten Jahren seht. Macht mir da ein wenig Sorgen, gerade um Ring of Honor. Okay, da ist die Frage, auf die ich eigentlich fast schon gewartet habe, dass die irgendwo kommt, nämlich Status Quo Ring of Honor. Denn ich sehe den ganz anders als die meisten. Alle sagen, Ring of Honor geht so schlecht, ja, und Ring of Honor sei nicht mehr gut. Und ich sage, abgesehen von der Publikumsreaktion und den leerer werdenden Hallen, geht es Ring of Honor so gut wie schon lange nicht mehr. Das Produkt macht mir Spaß, die Matches machen mir Spaß. Das einzige Problem ist, dass immer weniger Leute im Publikum sitzen. Wessen Schuld ist das? Die böse Elite. Ja, alle erwarten irgendwie diese Leute oder haben sie erwartet und haben bis jetzt gar nicht gemerkt, dass sie dann doch wohl nur für die gekommen sind, was aber Quatsch ist. Ich verstehe es nicht so richtig, warum der Ring of Honor Hype wegfällt. Vielleicht könnt ihr mir da gleich noch so ein bisschen Gedankensprünge mitmachen. Aber ich finde das Produkt echt gut. Die Wrestler geben sich Mühe, die Wrestler machen, das sind gute Matches. Das sind durchdachte Ideen, durchdachte Stories. Wenn wir jetzt gucken, Ring of Honor ist in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren nicht mehr das, was Ring of Honor noch bis 2008 vielleicht war. Ja, das heißt, die Veränderung, die ihr jetzt gerade bei Ring of Honor seht, die ist doch nicht gerade in diesem Moment eklatant, sondern die ist von dem Moment an passiert, von dem an, wo man Wrestler an Impact, TNA und WWE abgeben musste und sich immer wieder neu erfinden musste mit dem dann neuen Kader, mit dem dann neuen Main Event, mit dem dann neuen Midcard, mit dem Personal oder was auch immer du, mit dem du arbeiten kannst. Das heißt, das Problem ist doch nicht neu für Ring of Honor. Das Problem, was neu hinzukommt, gerade ganz aktuell, sind die verwöhnten Bastarde im Publikum, die jetzt sagen, ich gehe nur noch zu All Elite. Nee, Ring of Honor ist eine existente Liga, die bieten Shows, da gehe ich nicht hin. Ich warte lieber auf das, was vielleicht mal irgendwann von All Elite kommt. Also habt ihr den Arsch offen? Also, das ist doch dumm. Wenn ich darauf warte, dass etwas vielleicht im Oktober und November in meine Stadt kommt, dann gehe ich im Juli schon nicht mehr zu einer Show von Ring of Honor? Die Logik greift in meinem Kopf nicht. Ich komme nicht hinterher. Was stimmt mit den Leuten nicht? Ja, Alex, ist doch bekloppt.
Ja gut, ich glaube, vielleicht ist ja auch alles eine Kostenfrage. Für die Leute, die Geld haben, wird es kein Problem sein, mal mehrere Shows zu besuchen. Andere sagen halt, okay, ich bin Fan von Ring of Honor und All Elite. All Elite ist halt einfach das heißere Produkt momentan, muss man einfach so sagen.
Aber keine Shows.
Ja, aber so ist ja der Denkweise. Dann denkst du, okay, ich habe jetzt, ja, es reicht für eine Show, ich kann nicht beide Shows, ich gehe jetzt mal auf AEW, will mir das mal live angucken, dann fällt halt Ring of Honor hinten runter, weil Ring of Honor ist ja eh immer da quasi. Das kenne ich ja vielleicht schon, war schon mehrfach bei Shows, aber AEW ist halt der heiße Scheiß, muss man einfach so sagen. Und gehen wir halt erstmal zu der All Elite Show. Ob sie besser ist, das muss man im Nachhinein erst beurteilen. Aber die Denkweise von vielen ist halt momentan so, ich gucke mir erstmal All Elite an, weil es einfach heiß ist. Alles, ja, was gehypt ist, muss auch gut sein. So ist ja die Denkweise momentan. Und da fällt halt leider Ring of Honor irgendwo so ein bisschen hin runter.
Das ist halt das, was ich am ehesten, was Leute halt sagen, dass die WWE oder WWE NXT UK, wie auch immer, also generell der Buchstaben WWE, dann die Schuld geben, dass Independent-Ligen oder UK-Ligen halt so ein bisschen vor sich hin dümpeln. Ich würde diese Probleme nicht so eklatant darstellen, wie das, was gerade im US-Independent-Wrestling passiert, nämlich mit dem All-Elite-Element. Denn dass WWE sich Wrestler wegholt, ist ja völlig normal bis hierhin. Ja, jetzt kommt eine neue Liga und es ist auch völlig legitim, dass die sich Wrestler wegholt, aber das generiert gerade für den Moment Probleme. Nicht, dass die WWE das macht, was sie seit 15 Jahren machen, sondern dass All Elite dazukommt und dasselbe machen. Was nicht Kritik an der AEW ist, sondern die Situation in sich das ganze System bedingt. Und deswegen sehe ich am ehesten eine Gefahr eben für all diese Ligen, die keine Festverträge vergeben. Und trotzdem ist am ehesten Ring of Honor vor einem Problem. Die haben Festverträge, die haben einen relativ safen Kader, die haben gute Ideen, die haben, ich würde sagen, gute Leute, gute Stories, ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Ich kann gar nicht verstehen, warum Leute sagen, dass ihnen das Ring of Honor Produkt gar nicht gefällt. Das einzige Element, was ich an den aktuellen Ring of Honor Shows zu bemeckern habe, ist, dass dort wenig Leute im Publikum sitzen. Das Produkt ist gut und ist sogar besser als das, was es noch war, als die All Elite Jungs noch da waren. Und das ist etwas, was ich wieder nicht verstehe. Wir wollten Veränderungen bei Ring of Honor, wollten wir alle. Glaube ich, müssen wir gar nicht drüber reden, haben wir auch beim Year in Review gesagt, haben wir bei Final Battle gesagt, das ist die richtige Richtung, alles super. Jetzt haben wir die Veränderung, jetzt ist das schlecht. Nee, es ist nicht, das ist genau das, was wir haben wollten. Es sind nur keine Leute im Publikum, also weniger, es ist die Hälfte ungefähr. Und das ist scheiße. Obwohl genau das, was passiert ist, was wir alle wollten. Und das ist ein Gedanke, den ich nicht verstehe. Da will ich verstehen, warum Leute das so machen und ich kriege es in meinem Kopf nicht hin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Finde ich ganz schade, also wirklich. Und im schlimmsten Fall bewirkt das, dass Ring of Honor irgendwann sagt, Leute, das wird so nichts. Wir brauchen eine gewisse Einnahmequelle, das ist in der Regel bei Independent Wrestling, sind das Ticketverkäufe, vielleicht noch ein bisschen Merch, aber wenn keine Leute im Publikum sitzen, verkaufst du auch kein Merch. Das ist ein ganz, ganz großes Problem für Ring of Honor. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwann jetzt demnächst sagen, Ring of Honor schafft das nicht, gegen diesen Ball, gegen diese Wand da anzukommen, dass sie eben eine gewisse Einnahmequelle haben müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ganze Investorensystem dahinter, das muss mal für den Moment ein bisschen mehr greifen und muss das abpuffern. Ob die aber so verständnisvoll sind, wie das über Jahre hinweg die Leute bei TNA und Impact waren, weiß ich nicht. Nicht, dass die sagen, oh, das sind aber richtig rote Zahlen, das müssen wir eher abstoßen. Also ich sehe da eine gewisse Gefahr drin. Und ich finde es sehr schade, weil das Produkt eigentlich diesem neuen angeblichen Ruf, dass Ring of Honor schlecht sei, zunichten gerecht wird. Es ist kein schlechtes Produkt. Das finde ich sehr schade.
Noch ein Problem, was Ring of Honor hat, ist halt, Das hat auch New Japan, was halt auch immer so ein Ding war, man schickt einfach die Japaner rüber, dann sind die Hallen automatisch voll. Die machen halt jetzt ihr eigenes Ding auf dem US-Markt. Die brauchen kein New Japan, kein Ring of Honor mehr. Und was jetzt auch jetzt sagt, die Global Wars oder die War of the Worlds, so glaube ich heißen sie ja, war ja eigentlich immer Ring of Honor, New Japan. Die wird jetzt mit Ring of Honor und CMLL gemacht. Und CMLL zieht halt jetzt auch nicht mehr so sehr.
Oder obwohl wir auch sagen müssen, Alex, ne, wir haben ja nur diverseste Reviews über Ring of Honor gemacht und wir haben immer gesagt, dieses Ausruhen darauf, dass die New Japan-Jungs zu Ring of Honor kommen, muss auch mal irgendwann aufhören. Denn ja, es ist auch nur ein Abholen der Leute, die kommen immer wieder, in der Regel gewinnen die New Japan-Leute noch und eigentlich ist das ganz viel, wie sie sehen, sehen sie nichts. So, auch das ändert sich jetzt, ist also ein weiteres Element von dem, was wir eigentlich haben wollten.
Ja. Aber fällt Ihnen jetzt auf die Füße, dass jetzt New Japan sagt, nö, wir machen unser eigenes Ding und ihr bekommt keine Stars mehr von uns?
Naja, das Problem ist ja nicht, dass New Japan sagt, sondern dass Ring of Honor sagt, wir wollen nicht mehr so richtig. Das ist die andere Denke. Mhm. Ne? New Japan würde weiterhin gerne mit Ring of Honor kooperieren, um seinen eigenen Markt zu verstärken, aber Ring of Honor sagt nicht, nee, wenn ihr was eigenes machen wollt, dann bei uns nicht mehr. Ist nicht von New Japan aus, sondern ist von Ring of Honor aus gesehen.
Okay.
Aber das Problem ist trotzdem in sich dasselbe. Dass man jetzt halt hinterfragen muss, haben Leute in der Theorie nur gewollt, dass man auch wieder auf Ring of Honor setzt und dass Ring of Honor mehr einen eigenständigen Wert hat und nicht New Japan B wird. Jetzt, wo das gerade passiert und auch der Kader dahinter steht und die Leute innerhalb des Rosters gut positioniert sind, wir haben eine klare Uppercard, wir haben eine klare Midcard, wir haben eine starke Tag Division, wie immer bei Ring of Honor, und es ist eigentlich das, was man im Wrestling sehen will. Und trotzdem sagen die Leute, jetzt fehlt mir All Elite und New Japan. Das, was sie vorher gesagt haben, ist mir zu viel. Und da ist irgendwo ein ganz böser Denkwurm drin. Dass über, weiß nicht, die letzten 5 Jahre, sagen wir die letzten 3 Jahre auf jeden Fall, genau das, was die Leute haben wollen, haben sie jetzt und sie drehen dem Produkt den Rücken zu. Das ist unfair. Und auch, wie gesagt, dem noch wichtiger, dem Produkt nicht gerecht werdend. Wenn das jetzt auch noch wirklich nicht gut wäre, was dort gezeigt wird, ja, dann sage ich, na gut, es ist eine Durchhängephase. Aber das, was wir seit, sagen wir mal, Januar, Februar, auf jeden Fall seit März, kurz vor, also in der Mania-Season bei Ring of Honor sehen, keine Ahnung, ich habe wenig zu meckern. Ganz wenig sogar. Im Vergleich zu vielen anderen Ligen. Aber klar, Geschmäcker sind verschieden, ist mir absolut bewusst, aber ich finde es sehr, sehr schade. Und ich sehe da eine große Problematik drin. Und mal schauen, wenn wir jetzt gucken, MLW gibt Festverträge, New Japan gibt Festverträge, WWE gibt Festverträge in 3 verschiedenen Brands. AEW kommt dazu. Jetzt kommt NWA mit dazu, die jetzt demnächst rebooten und auch Festverträge vergeben. Das heißt, wir haben 6 bis 8 Ligen, die Festverträge vergeben. Die bauen sich alle ihre Türen selber zu.
Huiuiui.
Ja, wird wahnsinnig spannend. Ist natürlich auch für uns wieder aus der beobachteten Rolle mega, ja, das Wort ist halt wie gerade schon interessant, zu beobachten, was dort passiert. Aber natürlich, wie immer, Fluch und Segen gleichzeitig. Weil du sagst, okay, das kann die heißeste Wrestling-Phase sein, die wir letzten 15, 20 Jahre hatten. Es kann aber auch raus, die Bauzi, krass, bam, bam gehen. Ja, dann hast du überall, wie bei Batman damals, pow, bam, weißt du das? Und irgendwann stehen bloß noch 2 und dann hast du natürlich auch Geschrei groß. Ja, dann hast du 2 Ligen, ja super. Und die anderen sind alle kaputt. Klar, dann gehen die ganzen Ligen, ganzen Leute aus den Ligen, die dann kaputt gehen, gehen Stück für Stück in die anderen beiden. Ja, super, hast du richtig viel gewonnen. Das ist auch nicht, was wir haben wollen. Also, ne? Mal schauen. Wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und dann war hier noch Impact mit dabei. Wollt ihr da was zu Ring of Honor mit dazu sagen oder habe ich da jetzt einen Haken hinter schon gemacht?
Da kenne ich mich zu wenig aus, also kann nichts zu sagen.
Okay. Jan?
Ich verfolge es im Moment halt nur sporadisch. Mhm. Aber hey, kein Jay Lethal als World Champion ist definitiv eine Verbesserung.
Ich finde Jay Lethal halt super. Jay Lethal ist auch so ein wirklich klassischer Wrestler eigentlich. Der hat kaum Charisma, hat die Malenko auch nie gestört. Also,
der war aber auch nicht WWE oder WCW World Champion.
Ja, weil er ein paar Jahre zu spät in diese veränderte, wir müssen so und so groß sein, Wrestler-Riege passte, ne? Sonst wäre er durchaus auch noch ein World Champion gewesen, vielleicht. Wer weiß. Alex, willst du noch was sagen? Noch irgendwas ergänzen zu Ring of Honor?
Ring of Honor bin ich durch. Impact kann ich nichts sagen, gucke ich fast gar nicht. Aber es soll sehr gut sein.
Genau, Impact wäre nämlich das nächste Thema aus der Sache. Ich würde aktuell sagen, dass Impact Wrestling das beste Wrestling-Produkt ist, was wir aktuell sehen. Das beste wöchentliche Wrestling-Produkt, was wir aktuell sehen, ist vielleicht noch besser erklärt. Großartige Charaktere, tolle Stories, gute Matches, unterhaltsame Sendungen, Promos wie Wrestling stark. Ein gutes Kommentatorenteam, erkennbares, strukturiertes und konsequentes Booking, das aktuell beste Wrestling-Produkt auf dem Planeten. Das ist meine Aussage zu Impact. Und das ändert sich, glaube ich, auch für den Rest des Jahres 2019 nicht mehr. Das ist sau stark. Und wir haben es, eigentlich haben wir es ja gesungen. Gebt Impact eine Chance. Das ist nicht mehr, die verdienen diesen Nachhall von vor 10, von vor 5 Jahren, was auch immer nicht. Gebt dem Produkt eine Chance. Aktuell müsste man das als Tonband aufnehmen und in jedem Podcast einspielen. Weil es ist noch besser als das, wo wir die Aussagen getroffen haben. Weißt du, also es ist noch besser geworden. Und klar sind die Wrestler inzwischen ganz andere und ist eben auch zum Teil B-Ware. Ja, böse ausgedruckt, B-Ware. Die ganzen Wrestler, die andere Ligen nicht haben wollen. Ja, die Morrisons, die Elgins, die Swans, wie auch immer, nennt sie, wie sie wollt. Ja, also das ist wurscht. Das ist B-Ware vielleicht auf dem reinen Wrestling-Markt, aber Impact macht das so, so gut mit diesen Leuten. Die sind alle konsequent aufgebaut. Da sind wirklich Charaktere für Wrestling erkennbar. Es ist aktuell das, was das Unterhaltsamste ist, weil es eben von allem ein bisschen ist. Nämlich richtig gutes Wrestling, zum Teil in den Main Events. Starke, ja, wie gesagt, vor allem die starken Charaktere, die halt voneinander zu unterscheiden sind. Alle Wrestler haben irgendwie auch nicht nur eine Story, sondern gleich mehrere miteinander so ineinander laufend, dass man aufpassen muss beim Zuschauen. Es gibt Cliffhanger am Ende der Sendung. Es ist alles, was wir im Wrestling sehen wollen. Und es ist das einzige Produkt auf dem Planeten aktuell, was das alles bietet. Also muss es im Endergebnis das Beste sein.
Auch Coco B-Ware. Oh.
Mm. Uff. Lass ich so stehen, Stefan.
Ja.
Hast du selbst eingebrockt.
Hauptsache steht was.
Es steht was. So, nächste. Ich frage mal ganz kurz, wie lange wollen wir machen heute?
Bis wir fertig sind.
Nein, wir machen nicht alle, oder? Machen wir alle? Wir haben jetzt die erste Seite fertig.
Machen wir doch eine Seite, dann machen wir einen Teil Part 2.
Die letzte Seite ist halt wirklich wenig. Also vielleicht schaffen wir gucken mal, wie wir jetzt, wo wir
schauen, die
Seite durch haben, oder? Dann gucken, fragen wir noch mal. Ich habe nämlich ursprünglich das Q&A bis auf 23:30 angesetzt. Ich habe mit 5,5 Stunden, habe ich gedacht, habe ich gut gerechnet. Aber jetzt aktuell denke ich mir so, na gut. Ja, aber andererseits kommen auch jetzt demnächst relativ viele in sich stehende Fragen. Das heißt, wir kommen vielleicht auch ein bisschen schneller durch die Seiten. Ja, wir schauen mal. Ansonsten frage ich eben nach der zweiten Seite gleich nochmal diese Frage und dann überlegen wir uns was. Ja. Gut, der Sören fragt, huhu, vorneweg, ich gucke sehr wenig außerhalb von WWE, weil mich auch eher der Showfaktor reizt. Meine Frage lautet, bei WWE beschwert man sich immer, wenn man die Titeltragenden in Non-Title-Matches verlieren lässt. Hat sich bei New Japan im G1 jemand darüber aufgeregt, dass der IWGP-Champion nicht den Turniersieg geholt hat? Das schwächt Okada doch genauso, aber es ist ja nicht die WWE.
Da hat mir einer zugehört.
Ja.
Dann da muss man so,
nehme ich mal ein bisschen raus.
Bei New Japan, für die es nicht so verfolgen, ist ja sowieso passiert ja sowieso sehr häufig etwas, was bei der WWE absolut verschrieben ist und jedes Mal der Untergang des Abendlandes heraufbeschworen wird. Nämlich ein Champion verliert ein Non-Title-Match und der ihn gepinnt hat, kriegt dann ein Titel-Match. Das sind 5 von 10 Titelmatches ist die Begründung für das Titelmatch genau diese. In 4 anderen Fällen von den 10 ist es, Person A kommt raus und fordert den Champion heraus und der Rest sind Turniersiege. Viel mehr Möglichkeiten bei New Japan gibt es immer nicht, warum jemand ein Titelmatch kriegt.
Ja.
Ja.
Ja, das heißt, die Frage ist halt, ist das weniger gut? Oder warum
das bewertet? Da das mich grundsätzlich bei der WWE ja genauso wie bei New Japan halt mir relativ wurscht ist, eigentlich nicht. Beim G1 muss man halt auch sagen, es sind sehr viele Matches. Und Okada verliert eh sehr, sehr wenig. Also selbst in Tag-Matches wird er halt nur gepinnt, wenn dann der ihn gepinnt hat, danach auch ein Titelmatch kriegt. So gesehen bei dem Finalshow zum Beispiel. Also da ist es halt wirklich, da wird der Champion halt, also zumindest der IWGP-Champion, also der höchste Titel, da ist sowieso sehr, sehr selten, dass die überhaupt verlieren. Bei anderen Titeln ist das schon, da ist es oft so, dass die teilweise auch eine negative Bilanz haben. Also ich glaube, also gut, bei den Tag-Matches weiß ich nicht, aber ein Ishii zum Beispiel als Never Open-Match-Champion, ich glaube 4 Siege aus 9 Matches, Also der hat für den Rest des Jahres erstmal genug Titelverteidigung vor sich. Ja, also ganz ehrlich, mich stürzt zum Beispiel jetzt nicht so. Das Einzige, was ich halt, ich sag mal, ungünstig finde, ist, wenn jedes Mal, was halt bei der WWE oft so ist, jedes Mal, wenn in einem Non-Title-Match der Champion verliert, der andere dann auch ein Titel-Match kriegt. Und man halt da schon bei der Ankündigung weiß, weil dann extra gesagt wird, ja, wenn der gewinnt, dann kriegt er ein Titelmatch, so ungefähr. Das ist, ja, also wie man so schön sagt, noch mehr telegrafieren kann man das halt dann auch nicht. Da wäre manchmal ein bisschen mehr Kreativität, wenn man sowas schon machen will. Da wäre es halt zum Beispiel auch mal sowas, wie es bei New Japan halt gemacht wird, dass es auch mal in Tag-Matches. Da auch mal New Day zum Beispiel tritt in einem 6-Mann-Tag-Match an, und keine Ahnung, Jinder Mahal würde jetzt Kofi kippen. Dann kriegt Jinder Mahal nächste Woche bei SmackDown mal ein Titelmatch. Und nicht, dass dann halt vorher sagt, ja, das ist ein Non-Title-Match, aber wenn Jinder Mahal das Non-Title-Match gegen Kofi gewinnt, dann kriegt er ein Titelmatch. Ja. Also die Verpackung ist es halt eher so. Mhm. Aber das an sich. Wie gesagt, bei Okada oder auch grundsätzlich bei den IWGP Heavyweight Champion, die verlieren halt wirklich, also das kannst du eigentlich pro Jahr mal in einer Hand abzählen. Da ist es halt eher so, dass man sich manchmal fragt.
Also kurz grätschen, ich würde es ein kleines bisschen, um das fair zu machen, die Art und Weise, also klar, es ist wieder Äpfel mit Birnen, New Japan mit WWE vergleichen, ist eigentlich schlichtweg in sich schon unfair, aber ich glaube, was Leute am ehesten an der WWE kritisieren, ist eben genau das, dass oftmals eben auch Wrestler in Multi-Matches gepinnt werden und dann sich daraus ein Titelmatch ergibt, während ja zum Beispiel ein Sieg über einen Champion innerhalb eines 1 gegen 1 eines Turnieres dann doch ein klarerer ich bin vielleicht sogar besser als du Gedanke baut und dadurch ein Titelmatch entsteht. Das kann ich bei New Japan von dem reinen Aspekt des Climax besser verstehen, als es oftmals auch gemacht wird bei New Japan, dass in Multi-Matches der Champion gepinnt wird und dann sich daraus was ergibt, was dann wiederum der Vergleich zur WWE wäre. Innerhalb des Climax, wenn dort jemand gepinnt wird, finde ich, weil es ein 1 gegen 1 war, ein Anspruch von dem, der dann gewonnen hat über den Champion, dass der sagt, hey, ich habe dich besiegt, ich kriege ein Titelmatch, finde ich viel sinnvoller, als einfach dieses random, ich habe dich in einem Multi-Man-Match gepinnt, egal wie viele, also ne, entweder Fatal 4-Way oder Six-Pack-Challenge oder eben auch ein Six-Man-Tag oder was auch immer und kriegst deswegen Titelmatch weniger Anspruch als in einem 1 gegen 1. Ja, das müsste vielleicht noch mit rein, so in die ganze Bewertung, weil das eben generell innerhalb des Climax fairer abläuft, als es eben sonst oftmals passiert im New Japan und oder WWE-Produkt.
Beim Climax ist ja auch immer so dieses Neben, beziehungsweise da ist ja der die Niederlage, wodurch es denn ein Titelmatch gibt, eher so ein Nebenprodukt und nicht sozusagen der Hauptgrund für das Match im Endeffekt. Was halt auch immer noch so ein bisschen kann halt auch nicht jeder Champion unbesiegt denn da durchgehen. Ja, schwierig.
Ja. Aber Stefan, Jan, noch mehr?
Ich würde nur noch sagen, bei unserem Podcast, glaube ich, hat sich keiner beschwert.
Nö. Wir beschweren uns aber auch generell eher wenig, oder? Also das wird ja auch bemeckert, dass wir das...
Also ich meine jetzt gerade das mit Okada zum Beispiel. Also ich glaube, bei den G1-Podcasts habe ich noch nicht mitgekriegt, dass sich jemand darüber beschwert hat, dass jetzt Okada verloren hätte. Als World Champion. Zum Beispiel. Oder halt, wer auch immer gerade der Champion ist.
Ja, ich glaube, das ist ähnlich, wie es überall ist. Entweder du lässt ihn halt durchgehen, dann muss er das Ding gewinnen. Dann sagen alle, ja, ist aber langweilig, weil. Und der verliert und dann sagen aber, ja, ist aber kacke, weil. Also, du findest immer die Leute, die sagen, ja, aber. Das ist ganz normal. Nicht nur im Wrestling, sondern in der Welt. Ja, also, das ist halt, aber das Problem, was, glaube ich, am ehesten von Sören gemeint ist, ist die Unfairness, dass du sagst, warum wird das bei New Japan oftmals durchgewunken und bei der WWE ist das Böseste. Das ist, glaube ich, sein Problem, Stefan.
Ja, aber grundsätzlich habt ihr ja schon alles gesagt. Ich finde halt manchmal immer Vergleiche, man kann beide Produkte nicht vergleichen. Das ist so, als wenn man mich und Alex vergleicht. Das geht einfach nicht. Und
stimmt, Main Eventer und Edeljobber.
Richtig.
Also ich würde jetzt Ibushi jetzt nicht als Edeljobber vergleichen.
Ja,
das wäre jetzt unfair.
Ich bin immer der Meinung, man sollte gleiche Sachen gleich beurteilen. Ich habe es letztes Jahr auch kritisiert, dass Kenny Omega im G1 sechs Siege gestartet ist und dann drei Niederlagen. Genauso wie ich dieses Jahr kritisiert habe, dass Kenta und Moxley mit 9 Siegen gestartet sind und dann 9 Niederlagen kassiert haben. Wobei Moxley ja von WWE weg wollten, wegen dem 50-50-Booking.
Nee, jetzt war es ja nur 55-45.
Ja, aber beide zusammen.
Ja.
Sie sind mit 9 Siegen gestartet und dann haben sie danach 9 Mal verloren, beide. Ja, gleiche Sachen gleich bewerten und nicht sagen, ja, aber das ist Japan, das ist was anderes. Es ist in großen Sache was anderes, aber wenn wirklich gleiche Sachen passieren, sollte man es auch so gleich bewerten und anders will ich nicht darauf eingehen, weil sonst sitzen wir am Mittwoch immer noch da. Und ja, ich überlasse das Leute, die es besser auskennen.
Ich würde noch Alex. Einen Satz
kurz.
Ja. Ach, ja. Ich kann verstehen, wenn man es bei der WWE mehr kritisiert, weil die WWE grundsätzlich mehr Möglichkeiten hat, dadurch, dass man mehr Storylines hat, also mehr auch Promos und alles sowas, also auch andere Möglichkeiten hat. Bei New Japan, weil ich vorhin aufgezählt habe, da gibt es halt die Handvoll Möglichkeiten, weil es halt wirklich mehr auf das Sportliche fixiert als auf das Drumherum. Das wäre jetzt so eher so das, wo ich sage, ja, warum man es bei WWE eher kritisiert, kann ich zumindest nachvollziehen.
Ja, okay. Und ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Mir wurde ja schon alles genannt. Was man jetzt sagen muss zu Okada hat von 9 möglichen Siegen 7 eingefahren und er ist ja nur durch einen schlechteren Vergleich mit Ibushi nicht ins Finale gegangen. Er hat ja dieselben Punktzahl wie der G1-Sieger Ibushi und Ibushi hat sogar nach dem Match die Niederlage eigentlich noch entschuldigt, indem er ja meinte, Okada, du hast ja nur verloren, weil du keine 100% gegeben hast und da ist ja der Vorteil im G1, der Champion, der Titel steht nicht auf dem Spiel in den Matches und da kann man ja. Sagen, dann gehe ich halt mit 80% ran, wird schon reichen oder halt nicht, aber wenn ich verliere, ist ja egal, Titel habe ich ja immer noch, deswegen kannst du halt da das G1 ist halt der Vorteil, du kannst da problemlos Niederlagen einfach entschuldigen. Weil du einfach immer sagen kannst, ja gut, war kein Titelmatch, gehe ich halt mal nur mit 80-90% ran, reicht vielleicht am Ende nicht, habe ich dann selber Schuld, aber wie sagst du
das? Scouting du halt, direkt, ja. Also innerhalb des Matches, wurde ja auch in den vergangenen Jahren schon gemacht, dass wenn dann der Champion verloren hat, dann kann er eben sagen, ja, aber es war für mich halt direkt das Live-Scouting, dass ich meine Gegner, die wir vielleicht um den Titel antreten können in der nächsten Zeit, dass ich die direkt vor mir habe und nicht nur ein Match am Fernsehen beobachte.
Und die zweite Niederlage vor Okada war ja gegen Sanada. Und gegen den hat er ja bisher noch nie verloren. Und er hat ihn ja immer als Rivalen gezeigt. Er war ja auch im New Japan Cup Finale, die beiden. Dann hat er auch Okada gewonnen. Und in dem Fall hat sich ja diesmal Okada recht lustig über Sanada gemacht, weil der hatte halt zu dem Zeitpunkt nur 4 Punkte und Okada war halt schon bei 12 oder bei 14, glaube ich sogar schon. Und, nee, 12 war er, 12 hat er. Und dann dachte ich so, Sanada ist halt ein Witz, ne? Weil immer besiegt und schlechter G1 bisher wie Sanada, wird ein Selbstläufer, hat er verloren. Also von daher war es stand sich selbst im Weg bei seinen Niederlagen. Von daher kannst du schon Niederlagen für Okada so verkaufen. Also das sehe ich, also Okada schlechtes, das sah nicht schlecht aus in dem Turnier.
Und man kann ja auch immer sagen, grundsätzlich bei jedem G1, da ja der Sieger theoretisch bei Wrestling ein IWGP-Titelmatch kriegt, wenn du den Titel eh schon hast, gerade ein Okada mit seinem Ego geht nicht davon aus, dass er den vor Januar verliert.
Richtig.
Geht es für ihn eigentlich um nichts, außer halt der erste Champion zu sein, der das Ding gewinnt.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen so, wie wenn die Bayern, ich sag mal, 3 Spieltage vor Ende Meister sind und es jetzt nur darum geht, mehr Punkte zu holen. Das ist dann halt auch manchmal, da fehlt dann, kann man halt, wie Alex gesagt hat, immer so sagen, ja, da fehlt manchmal dann halt so dieses hundertprozentig gewinnen müssen und auch wir kennen es ja, denn wenn dann da so die letzten 10% fehlen, dann passiert halt auch mal eine Niederlage.
Ja. Also, ja, und wie gesagt, auf den generellen Vergleich von New Japan und WWE würde ich halt viel lieber auch häufiger verzichten, Aber es ist halt irgendwie auch immer gefühlt unfair. Das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass einiges eben bei New Japan durchgewunken wird, dass bei WWE nahezu Schablone F genauso passiert, aber da ist es schlimm. Ja, bei WWE hast du ein gutes Match und die ganze Show ist schlecht und bei New Japan ist ein Match gut und die ganze Show ist super. Und das ist halt unfair. Das ist in sich halt unfair bewertet, aber das kriegst du auch nicht mehr geändert. Ja? Und das Schlimme ist, AEW wird es nicht besser machen jetzt. Da werden auch nur zwei wieder gute, richtig gute Matches, der Rest ist Mittelmaß oder einfach da und trotzdem werden die Shows abgefeiert. Das ist halt jetzt aktuell, das ist der Generation geschuldet, alles schnelllebig. Man erinnert sich vielleicht auch nur gerade, was in den letzten 10 Minuten passiert ist, weil man vorher kein Gehirn mehr hat oder was auch immer. Entschuldigung für alle, die das jetzt zu persönlich auffassen, aber das ist halt das alles so, das Schnelllebige. Man vergisst einfach viel zu schnell, was alles noch war. Und das oftmals auch schon während einer Show. Das ist jetzt nicht gemeint wegen weniger Gehirnmasse oder so, bitte nicht falsch interpretieren. Aber das ist einfach geschuldet dessen, dass ja, das ganze Leben irgendwie alles viel, du bist ja gezwungen, mit dem Strom mitzuschwimmen, wenn du alles mitkriegen willst. Wenn du irgendwo anhältst, dann verpasst du Dinge. Wenn du irgendwo sagst, von hier an und nicht weiter, ich muss erstmal aufholen, dann verpasst du alles das, was als nächstes passiert. Und das macht so wahnsinnig schwierig, Wrestling ganz generell fair zu bewerten. Also, ja, aber ist halt in sich trotzdem ein großes Problem, worauf wir wahrscheinlich auch noch häufiger stoßen werden in dem Podcast und ich mich wahrscheinlich auch immer wieder dran reiben werde. Haben wir ja beim Extreme Rules Podcast mitbekommen. So.